Hey Genie, Roman ist mir heute wieder sowas von auf die Nerven gegangen. Tommy, mach hier, Tommy, kannst du kurz? Boah, ich brauche ein bisschen Action zum Runterkommen.
Stell dir vor, die Welt ist in Gefahr. Böse Mächte sind auf dem Vormarsch, die Imperialisten sind kurz davor, den Hohen Rat zu übernehmen, doch es regt sich Widerstand. Im Verborgenen beginnst du, der ehemalige Kopfgeldjäger Falco Sky, einem Gerücht nachzugehen. Angeblich baut General Roscoe auf Pad O'Born eine Armee von Droiden auf, unter dem Deckmantel humanoider Haushaltsroboter. Getarnt als kaufkräftiger Handelsvertreter machst du dich auf die Suche nach ihm. Eine heikle Mission. Du wirst wohl schon erwartet.
Guten Tag, wie kann ich Ihnen dienen, werter Herr?
General Roscoe, ich nehme an, Thomas Sky, mein Name, Handelsvertreter der Galaktischen Handelsgilde. Ich bin hier, um Ihr beeindruckendes Sortiment an Haushaltsrobotern zu begutachten. Ich habe gehört, Sie seien unübertroffen.
Handelsgilde, sagen Sie? Ich erinnere mich nicht, einen Besuch von Ihnen angekündigt bekommen zu haben. Sind wir uns nicht schon einmal begegnet, Herr Sky?
Nun, Exzellenz, ich bin ein Mann der Initiative und Ihre Roboter haben einen hervorragenden Ruf. Ich wollte mir selbst ein Bild machen, bevor...
Hören Sie auf mit dem Unsinn. Ich erkenne einen ehemaligen Kopfgeldjäger, wenn ich einen sehe. Und Sie, Falco Sky, sehen sehr verdächtig nach so einem aus.
Woher kennen Sie mich?
Es ist wohl doch nicht jeder ein Freund, den Sie für einen halten.
Was?
Für die sogenannten Guten.
Sie und Ihre lächerlichen Ideale von Gerechtigkeit und Freiheit. Sie sind so vorhersehbar, so naiv. Sehen Sie sich doch an, gefesselt, machtlos, während ich hier stehe, kurz davor, eine neue Ära der Ordnung einzuleiten. Wissen Sie, was das Problem mit den Guten ist? Sie sind immer so zögerlich, so besorgt darüber, die richtige Sache zu tun. Sie verschwenden Ihre Zeit mit moralischen Dilemmata, während wir, die Pragmatiker, einfach handeln. Wir sehen, was getan werden muss, und wir tun es. Ohne Zögern, ohne Reue. Sie denken, Sie sind so edel, so selbstlos. Aber in Wirklichkeit sind Sie nur Feiglinge. Zu feige, um das zu tun, was getan werden muss. Zu schwach, um die harte Wahrheit zu akzeptieren, dass Macht die einzige Realität ist.
Tja, General, scheint, als hätten Ihre perfekten Droiden einen kleinen Systemfehler.
Unmöglich. Ich werde dich töten.
Sie hatten recht mit einer Sache, General. Manchmal muss man einfach handeln. Ohne Zögern, ohne Reue. Für die Galaxis. Für OWL.
Deine Vitalwerte und Mimik zeigen, dass es dir sehr gut gefallen hat. Du scheinst deutlich entspannter. Es ist nur zweifelhaft für eure zwischenmenschliche Beziehung, wenn du zu Beginn der Aufnahme noch schnell deinen Podcast-Partner erschießt. Das ist ja fast schon True Crime.
Ja, Roman, du hast mir ja gesagt, dass ich mir das unbedingt vorher nochmal anhören muss. Habe ich natürlich nicht getan. Das heißt, es war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das Gedankenexperiment gehört habe. Und es ist echt richtig gut geworden. Also wirklich next level. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich plötzlich einen Blaster in der Hand hatte und auf Roman geschossen hatte, macht euch keine Sorgen. Das war natürlich nur das Gedankenexperiment, war aber interaktiv und hyperrealistisch, also schon extrem realistisch und ist dann am Ende so ein bisschen eskaliert. Ich habe dann direkt an Star Wars gedacht mit Handshot First für diejenigen, die die alten Versionen noch kennen.
Ja, ein bisschen eskaliert ist gut. Du ballerst dich da durch eine ganze Druidenarmee, schreist für OWL und ich soll das da nicht persönlich nehmen. Also ich war mir ziemlich sicher, dass du deine Hände und deine Finger da schon am Skript des Gedankenexperiments hattest, obwohl wir das ja nicht tun.
Ja, hatte ich auch tatsächlich nicht, ne? Aber das ist auf jeden Fall immersives Stressmanagement, was wir da gerade mitbekommen haben, weil das ist schon entspannend, wenn man so plötzlich so eine eigene maßgeschneiderte Story sich anhören kann. Ist natürlich ziemlich creepy, die eigenen geklonten Stimmen zu hören, wobei ich das jetzt in unserem Fall ja oft genug selber schon gemacht habe, von daher weiß ich, was da technisch möglich ist, aber ich war schon mittendrin in der Story, also das hat schon gut funktioniert. Der Konzi, unser Tonmann, der hat die Messlatte jetzt aber nochmal ordentlich angehoben. Ne? Falcon Sky und Galaxis retten, Explosion, also die Soundkulisse, die trägt dazu natürlich extrem zu bei. Und man hat schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen, ne? Auch ohne Klimaanlage.
Ja, das auf alle Fälle. Und das klang schon so ein bisschen auch nach so ein paar Themen, die wir schon mal hatten. Chip im Kopf und gleich bist du im Gedankenexperiment und im Kino. Ich musste immer so ein bisschen an Total Recall denken,
ja, wenn
du den Film kennst, wo man ja auch sich mehr oder weniger seinen Urlaub per Implantat einpflanzen lassen kann und einfach dann diese Erinnerung hat. Also da ist man dann schon mittendrin statt nur dabei.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, das ist komplett abgedreht, dann denken wir nochmal zurück. Roman hat es gerade gesagt, Chip im Kopf. Wir hatten bei der letzten Folge das Thema Organe per App upgraden, digitale Gesundheit, smarte Diagnostik, Zellverjüngung. Also das ist natürlich alles immer schon ein bisschen abgespaced, aber auch hier, ehrlicherweise, sind wir, ich glaube, näher dran an dieser Vision, als vielleicht manche noch denken mögen. Und dem Ganzen wollen wir, glaube ich, heute auf den Grund gehen.
Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir werden heute gar nicht so viel über Technik, die am Menschen physiologisch ansetzt, sondern eher, wir gehen heute, glaube ich, mehr über die Stimmung, über das Bedürfnis der Leute, worum es sie eigentlich geht, was sie bewegt. Wir werden über Geschichten reden, über Podcasts auch, über Games, interaktive Welten, live, dynamisch und natürlich dann auch in Zukunft immer mehr KI generiert. Ja, manchmal auch mit so einem kleinen moralischen Kollateralschaden für den Co-Host.
Ja, und ich glaube, wir hätten eigentlich gar keinen besseren Einstieg jetzt finden können für das Thema Entertainment. Nämlich, wir sprechen über Entertainment auf Knopfdruck. Was heißt das? Was passiert das, wenn wir am Feierabend nicht mehr durch Netflix scrollen und sozusagen gar nicht wissen, was wir gucken sollen, zu viel Auswahl haben, sondern wenn es einfach darum geht, worauf habe ich gerade Lust? Und mir wird dann plötzlich eine Serie, ein Film, was auch immer, maßgeschneidert generiert.
Ja, wenn dein Unterhaltungsabend erkennt, ob du lachen, staunen oder lieber rebellieren willst und daraus ja für dich die passende, personalisierte, unendliche Geschichte baut, ganz ohne Cliffhanger, aber mit ganz viel KI-Logik und Gänsehautgarantie.
Aber bevor wir eintauchen, erstmal herzlich willkommen zu Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Euer Podcast für alle, die mehr erwarten als den nächsten Serienvorschlag.
Ja, ich bin Roman Dumitrescu, Professor und Zukunftsdenker und offenbar unfreiwilliger Bösewicht in Tommys persönlicher Sci-Fi-Simulation.
Und ich bin Tommy Falkowski, Teilerwerbs-Alleinunterhalter und möchte gern Kurzzeitheld. Und laut Genie bin ich jetzt entertainmentbedingt überstimuliert.
Ja, was ist für euch guter Content? Seppen oder zelebrieren, Konsole oder Kino? Lasst es uns nach der Folge wissen. Auf Spotify starten wir hierzu auch eine kleine Umfrage und schreibt uns in die Kommentare bei YouTube oder wo auch immer, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, wie ihr euch am liebsten noch entertained oder vielleicht auch in Zukunft entertained werden wollt.
Ja, und wie ich schon angekündigt habe, ist das Ganze eigentlich nicht mehr so wirklich Zukunftsmusik, sondern wir stehen mittendrin. Und wir wollen heute nicht nur über Filme und Videos sprechen, sondern den ganzen Bereich des Entertainments einmal abklappern und uns anschauen, was da gerade so technologisch insbesondere passiert. Und uns vor allem die Frage auch stellen, wer hat am Ende eigentlich noch die Fernbedienung in der Hand und drückt Play in Richtung Zukunft.
Ja, also ich glaube, das macht Sinn, dass wir mal über Filme sprechen, über Serien, über Gaming natürlich. Da wird wahrscheinlich der Podcast nicht reichen, weil können wir
genau.
Über Gaming können wir eine eigene Folge mal machen, aber auch über Musik, über Events, also was für Auswirkungen hat das auch? Also nicht nur technologisch, sondern eben, was hat das dann auch mit der Rechtesituation, mit der Monetarisierung? Wie verdient man eigentlich noch Geld im Entertainment-Geschäft? Was wir ja auch viel über soziale Medien sehen. Und ich glaube, man kann echt sagen, das ist eigentlich nicht mehr nur passiver Konsum geworden. Man ist irgendwie wirklich durch die technischen Möglichkeiten und durch die Vielfalt, ja, wird man immer mehr Teil des Entertainment selbst.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir heute auch beleuchten können. Nämlich, da gibt es auch ganz unterschiedliche Entwicklungen und Meinungen zu. Ne? Also gerade passiver Konsum nimmt, glaube ich, tatsächlich sogar stark zu. Natürlich der aktive Konsum, jetzt beispielsweise bei Videospielen, ist ein Riesenmarkt. Ich glaube, wir starten einfach mal mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht Begriffserklärungen. Du hast, glaube ich, ein bisschen recherchiert, was das ganze Thema Umsatz angeht in der globalen Unterhaltungs- und Medienbranche.
Ja, genau. Mich hat das einfach mal interessiert, worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir über Entertainment sprechen. Und das heißt im Fachjargon tatsächlich dann die Unterhaltungs- und Medienbranche. Und die erlebt ein bemerkenswertes Wachstum in den letzten Jahren. Und auch die Prognose Prognosen sind also wirklich steil nach oben mit einem Wachstum von immer über 5% und in 2023 war es tatsächlich mit einem Marktvolumen von 2,8 Billionen US-Dollar. Also wir reden wirklich von den deutschen Billionen, nicht von den amerikanischen. Und das wird sicherlich noch bis Ende dieser Dekade auf 3,5 und aufwärts noch steigen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate, ich habe es gesagt, von 3-5%. Also das richtig robustes Wachstum zu sehen, und das untermauert ja auch die gesamte Bedeutung der Technologieentwicklung und dem Entertainment. Also dass man es auch nutzen möchte, nicht nur für ernste Dinge, sondern tatsächlich für die Unterhaltung.
Ja, und ich glaube, wir können so ein paar Begriffe einmal droppen, die wir heute im Laufe des Gesprächs aufgreifen werden. Also unter anderem das Thema Attention Economy würde ich gerne ansprechen. Also wie quasi unsere eigene Aufmerksamkeit plötzlich zum Marktgut wird, um das dann gebuhlt wird. Ich habe auch so eine eigene Hypothese in Richtung Experience Economy, auf die wir eingehen können. Wir sollten auch über so den Trend der TikTokifizierung sprechen. Also was passiert eigentlich, wenn Algorithmen maßgeblich dafür verantwortlich sind, die Inhalte uns vorzuschlagen und in Zukunft vielleicht dann auch wirklich den Content zu generieren? Und ein anderes Thema ist das Thema der Entschittification. Da können wir auch kurz drauf eingehen, weil das ist auch etwas, was ich bei einigen Branchen, in einigen Sparten schon auch sehe in den letzten Jahren.
Ja, vielleicht bevor wir mit diesen Begriffen, die jetzt ja schon sehr spezifisch sind auf Trends, vielleicht nochmal so wirklich mit ein paar Basics, weil ich glaube, dass man über die Zukunft des Entertainments jetzt spricht, ist vor allem einer Entwicklung zu verdanken, nämlich, ich sage jetzt mal, den digitalen Technologien, die den Markt also wirklich maßgeblich vorantreiben. Und wir reden ja hier im Podcast schon viel über KI, aber ich glaube, man muss nochmal wirklich die Bedeutung der KI und der Algorithmen für das Thema Entertainment hervorheben. Du hast es ja schon gerade gesagt. Das Analysieren von Konsumentenverhalten, das kennen wir zum Teil auch schon von Amazon, dass man tatsächlich dann Empfehlungen bekommt auf so Plattformen, auf Netflix, Vorschläge, was dir hat das gefallen, da wird dir wahrscheinlich diese Serie auch gefallen. Bis hin, so wie man es im Gedankenexperiment gehört hat, dass man wirklich komplette Personalisierung, man wird Teil der Geschichte. Und man spricht da eben auch, und wir haben jetzt viele Fishication schon gehört, dann gibt es auch die Dataphishication, dass man tatsächlich die Daten der Nutzer so weit analysiert und so weit sich darauf einlässt, wenn man die natürlich hergibt, dass man das gesamte Nutzerverhalten ja kennt, um das bestmögliche Entertainment und Unterhaltung dann auch den jeweiligen Leuten dann zu verkaufen, bis hin, dass vielleicht, wenn man anfängt, eine Serie zu gucken oder ein Computerspiel spielt, gar nicht klar ist, wie es ausgeht, weil es sich auf dein Nutzerverhalten noch einstellen wird und dementsprechend die Story anders ändert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, und ich glaube, das ist keine Frage des Obs, sondern des Wann wir es sehen, und dann eine Frage, ob sich das durchsetzen wird. Also da bin ich nämlich noch nicht so 100% sicher, ob das dann den Markt quasi überflutet und übernimmt oder ob das einfach eine neue Art des Entertainments sein wird und neben den anderen bestehenden Arten. Es gibt aber auch andere technologische Entwicklungen, die hier eine große Rolle spielen. Allen voran natürlich immersive Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality oder Extended Reality oder wie Apple es nennt, Spatial Computing, die es dann ermöglichen, dass man wirklich sich fühlt, als wäre man mittendrin. Das ist technisch also schon machbar, hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt und bleibt auch abzuwarten, ob das mit besserer Hardware, zugänglicherer Hardware, die dann eben nicht mehr so sperrig ist, passieren wird. Aber ich würde auch vor allem auch auf eine Sache noch eingehen wollen, nämlich auf eine Entwicklung, die wir alle sehr gut kennen, nämlich das ganze Thema cloud-basierte Dienste, Streaming-Dienste. Diejenigen, die in unserem Alter sind, die kennen das ja noch, die haben das ja miterlebt. Also als wir jung waren, wir haben noch CDs gekauft, beziehungsweise ich habe irgendwann angefangen, Schallplatten zu sammeln, mache ich auch immer noch ein bisschen, aber der gesamte Entertainment-Bereich ist komplett on demand. Also wenn wir uns angucken, also sowohl Bücher als auch Musik, als auch Filme, als auch Games, alles ist im Prinzip cloud-basiert nutzbar, bei manchen mehr, bei weniger. Ich glaube, die Bücher sind noch diejenigen, die am meisten immer noch Bestand haben als Produkt, das physisch auch genutzt wird. Aber da können wir ja auch mal drauf gucken, wie solche Entwicklungen sich entfalten. Nämlich, dass auch das Thema DVDs, das hat mich sehr viel begleitet in meinem Leben, hat mir auch sehr viel ermöglicht, Gott sei Dank. Und da mal drüber nachdenken, was wird denn jetzt passieren? Und was hat das für eine Implikation auch für die nächsten Generationen?
Ja, ich komme ja tatsächlich aus der Generation nicht nur DVDs, die man genutzt hat und soll auch Leute geben, die sie kopiert haben. Das gleiche für CDs. Genau. Und ich habe tatsächlich das
Any-DVD.
Die coolsten Kinder, als ich ein Kind war, das waren diejenigen, die PC oder ein Amiga hatten mit zwei Diskettenlaufwerken. Weil dann konnte man direkt die 1,44 Megabyte kopieren, was immer noch ein bisschen gedauert hat. Mhm. Weil es gab einfach Spiele. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das hatte, glaube ich, 15 oder bis zu 20 Disketten dann. Ne? Da war man ständig am Wechseln. Und wenn man zwei hatte, war das schon mal leichter.
Das ist auch so geil. Ne? Also das kennt man ja heute gar nicht mehr, den Kopierschutz, der damals eingesetzt wurde. Nämlich da haben die sich immer echt coole Sachen jetzt rückblickend einfallen lassen. Ne? Monkey Island allen voran, wo du so eine Drehscheibe hattest und Piraten zusammensetzen musstest. Und erst wenn du den richtigen Piraten hattest, konntest du das Spiel spielen. Das heißt, du brauchtest diese Drehscheibe. Das ist, heutzutage wird das halt komplett anders im Hintergrund gelöst. Ne? Aber das ist tatsächlich, da hat sich so viel getan in dem ganzen Themengebiet. Und ich glaube, das Thema Gaming bietet genug Stoff auch für eine eigene Folge, aber wir wollen es trotzdem heute natürlich nicht unter den Teppich kehren, sondern auch zumindest darauf eingehen.
Ich finde, wir sollten auch, also jetzt hatten wir VR, Cloud Computing natürlich oder Cloud und Streaming, KI hatten wir, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber natürlich gibt es ja auch jetzt in den letzten Jahren das Thema Generative AI oder generative KI, also diese schöpferische KI, die ja selber Entertainment produziert für einen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ob es ein Song ist über den Late Man, den wir auch schon gemacht haben, oder ein Gedicht für einen Hochzeitstag, habe ich mal irgendwo gelesen, dass das wohl am Anfang der beliebteste Prompt war, dass sich hier die Ehemänner hier für einen Hochzeitstag ein Gedicht ausgedacht haben.
Kleiner Fun Fact, ich habe für Ricardas Hochzeit damals einen lustigen Text schreiben lassen und mit einer KI geklonten Stimme ihr dann ein Video zugespielt. Sie hat das nicht gecheckt, dass das KI war.
Ja, jetzt hast du das Geheimnis gelüftet.
Nee, sie weiß das schon mittlerweile, habe ich ja schon erzählt. Aber deshalb bin ich auch gewohnt, meine KI-generierte Stimme mir anzuhören.
Ja, und dann, glaube ich, gibt es noch so zwei Begriffe, die, glaube ich, nochmal wichtig sind, nämlich das Thema Prompting oder Prompts. Also für die meisten, die, glaube ich, uns zuhören, die kennen sich da aus. Aber das ist im Prinzip das, was ich eingebe in diese KI-Tool, sage ich jetzt mal, um ein Bild, um einen Text zu erzeugen. Also wenn ich mit dem ChatGPT chatte, das ist das, was ich selber eingebe, der Befehl. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil wir ja darüber ja viel auch heute sprechen werden, weil wir das natürlich als eine der Grundlagen haben. Und daran anschließend, glaube ich, müssen wir auch über das Thema Multimodalität sprechen, weil das, was diese Systeme, finde ich, immer noch am beeindruckendsten in den letzten Jahren eigentlich hinbekommen haben, dass die Text verarbeiten können, dass die Bilder verarbeiten können, dass die Songs verarbeiten können, Videos. Also man kann praktisch in jeder Modalität mit diesen Systemen interagieren und daraus wieder auch in jeglicher Modalität wieder Dinge erzeugen. Und das ist natürlich fürs Entertainment absoluter Wahnsinn, weil ich kann praktisch aus dem Text oder aus dem Gedicht, wie hast du gesagt, ein Bild machen, ich kann daraus ein Video machen, ich kann daraus ein Lied machen. Und das macht natürlich, das macht einen natürlich wahnsinnig erstmal auf den ersten Blick vielleicht besonders kreativ im Schöpferischen. Mhm. Wir werden aber auch über die Schattenseiten natürlich gucken, ob das dann tatsächlich so ist oder ob das dann durch die Systeme alles einheitsbrei wird.
Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hätten auch für diese Folge fast keinen besseren Zeitpunkt finden können, weil durch das kürzlich angekündigte Tool VO3 von Google ändert sich halt nochmal einiges, weil das ist jetzt das erste Tool, was nicht nur täuschend echte Videosequenzen erzeugen kann, die wirklich extrem hochwertig aussehen können. Ist immer noch nicht perfekt, aber in vielen Fällen sieht das extrem hochwertig aus. Es wird aber auch direkt automatischen Ton und sogar Sprache erzeugt. Das heißt, lippensynchroner Text. Und das ist, wenn man das das erste Mal sieht, ist es schon wahnsinnig. Also ich habe es gestern bei unserem monatlichen GenAI Connect auch gezeigt. Und ich glaube, den Menschen ging es auch wie mir. Ne? Da fällt dir erstmal die Kinnlade runter und du weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst.
Ja, wir konnten es ja noch nicht ausprobieren. In Deutschland ist es noch nicht verfügbar. Aber der Sprung auch zu Gemini 2.5, zu Veo 2.5 oder auch zu Sora, was jetzt, also finde ich jetzt bei Videos sowieso gerade noch nicht so leicht. Die werden aber auch zurückschlagen. Also das wird auch was kommen.
Natürlich, natürlich.
Das ist aber schon beeindruckend.
Google hat natürlich auch einen ziemlichen Burggraben in der Hinsicht, dass sie einfach YouTube haben und dadurch die größten Trainingsdaten. Und ich glaube, das wird sich zeigen, ob da jetzt andere so schnell auch rankommen. Ich bin immer vorsichtig mit kurzfristigen Vorhersagen im KI-Bereich, weil es halt doch wahnsinnig ist, mit welcher Geschwindigkeit sich das voranentwickelt. Aber lass uns doch einmal ein bisschen strukturiert die verschiedenen Medienarten abklappern und einmal so schauen, was tut sich denn da technisch, was passiert damit? Und wie könnte die Zukunft so aussehen? Und vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem einfachsten Thema oder mit dem klassischsten Thema an, nämlich dem Thema Buch.
Ja, Buch ist, glaube ich, erstmal bei Entertainment würden einige sagen, Buch, oh Gott, das muss ich in der Schule lesen, das ist für mich Entertainment, aber es ist also einfach ein ganz wichtiges Unterhaltungsmedium nach wie vor.
Ja.
Und es hat auch noch seine Bedeutung. Also ich will das mal so für mich persönlich, ich gehe eigentlich viel lieber mittlerweile im Buchhandel als vielleicht vor Jahren, weil es noch was Besonderes hat und man sich das nochmal so anschaut und irgendwie man bindet sich dann. Also
genau.
Vielleicht ist das auch jetzt so altmodisch schon oder nostalgisch. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Und mich hat auch beim Thema Buch ja zum ersten Mal das Thema KI so richtig geflasht, als vor ein paar Jahren ja das erste auch wissenschaftlich geschriebene, von der KI geschriebene Buch, das ging über Ionenbatterien von Springer Nature war das, erschienen ist, wo ich echt gesagt habe, krass, ne? Also dass man ein wissenschaftliches Buch mit KI schreibt, das war natürlich sicherlich noch aufwendig damals, aber heute gehe ich davon aus, dass wir sehr viel wissenschaftliche Texte zumindest mit so starker KI-Unterstützung sehen. Und was ich auch gesehen habe in der News neulich, dass Amazon mittlerweile, ich will nicht sagen Problem hat, aber bei Amazon findet man, wenn man ein Kinderbuch kaufen will, ganz, ganz viele KI-generierte Kinderbücher. Das sieht man zum Teil schon an den Covern oder an den Namen der Autoren. Und das ist natürlich schon krass, dass es so ein Phänomen gibt, dass jetzt ständig überall Kinderbücher entstehen. Und meine Frau hat mir tatsächlich gestern erst erzählt, weil ich ihr gesagt habe, ja, wir machen das Thema Entertainment als nächstes. Und hat sie gesagt, sie wurde auch schon angeschrieben. Sie wurde mal angeschrieben über Instagram, ob sie nicht eine Kinderbuchautorin werden möchte. Wahrscheinlich werden alle Mamis irgendwie angeschrieben.
Okay, krass.
Und sie müsste nicht viel machen, nur ihre Ideen einbringen und den Rest würde so mehr oder weniger die KI dann schreiben.
Okay, die
und
wollen halt wahrscheinlich noch eine echte Person haben, die quasi dahinter stellen.
Ja, vielleicht noch
können.
So einen Kern einer Story irgendwie
genau,
rein.
Ja.
Aber das ist schon, das fand ich schon krass.
Das zeigt auch, ne? Also natürlich hat das ganze Thema Schattenseiten und wie bei so vielen Technologien nutzen das natürlich zuerst häufig Leute, die schnell Mark machen wollen. Ne? Und das ist etwas, was ich auch schon traurig finde, weil dadurch wird natürlich die Technologie auch gerät sehr schnell in Verruf. Ne? Also das, was wir bei Bitcoin gesehen haben, wo die grundsätzliche Technologie vielleicht auch sinnvolle Anwendungszwecke hat, ist das Ganze halt verbrannt, dadurch, dass halt einfach viel zu viele Leute damit einfach die Kohle machen wollten. Und der Ursprungsgedanke von Bitcoin, nämlich unabhängige Währung, unabhängig auch von Regierungen beispielsweise, das spielt einfach nur noch eine untergeordnete Rolle. Aktuell ist es einfach ein Finanzinvest.
Monetarisierung schlägt bekanntlich ja fast alles.
Genau.
Und das sieht man halt eben auch in dem Bereich. Aber natürlich gibt es auch wirklich positive Seiten, weil man kann natürlich jetzt selber als Elternteil, ich habe das auch schon gemacht, da war auch einer der ersten ChatGPT-Demos, die das ja so gezeigt hat, wie man so eine eigene Kindergeschichte baut. Also nicht nur textuell, sondern eben auch mit Bildern illustriert, mit Stickern vielleicht. Also so eine personalisierte Geschichte für jemanden zu machen. Ich habe das gemacht und ich fand das, also gerade wenn man jetzt ein besonderes Thema bei seinem Kind ansprechen möchte. Es ist jetzt besonders fußballaffin, dann findet man vielleicht 2, 3 Fußballbücher oder bei meinem Sohn ist es ja Robotik, da findet man schon nicht mehr so viele und dann kann man natürlich damit dann so auch ganz gut hantieren und ich fand das immer ganz spannend. Natürlich als Vater oder als Mutter weiß man denkt sich auch immer selber gute Nachtgeschichten aus, ne? Und ob das dann besser ist oder ob man das damit nutzen kann, das muss jeder für sich selber so ein bisschen wissen, aber ich habe das ausprobiert, ich fand es grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber ich sehe natürlich, dass sich auch das Berufsbild des Schriftstellers oder Schriftstellerin natürlich dadurch irgendwie wandeln kann, ne? Weil man konfiguriert ja mehr, ne? So ein bisschen Storyinhalt zusammen und versucht dann eher so, ja, ich sage jetzt mal, eine Geschichte zusammenzubauen, so ähnlich wie wir gerade auch das Vibe-Coding diskutieren, so ähnlich auch im schriftstellerischen Bereich, was gar nicht so weit hergeholt ist, weil es ist schöpferische Tätigkeit und wenn man diese Systeme nutzt, dann muss man sie auch anleiten und man muss die Ideen vielleicht noch mit einbringen, aber wird natürlich an vielen Dingen massiv entlastet. Und ich sage jetzt mal, runterschreiben ist jetzt auch eine Aufgabe, die Systeme letztlich gut können, wenn man den kreativen Part mit reinbekommt und die Ideen reinsetzt.
Das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt auch durchziehen wird durch die verschiedenen Medien, nämlich die Fragestellung, ist menschlich gemachter Content besser, kann er weiterhin besser sein als KI-generierter Content? Und wie definieren wir dieses besser? Ne? Also grundsätzlich bin ich da tatsächlich nicht so optimistisch, dass wir dauerhaft quasi diese menschliche Komponente rauslesen können, sondern ich befürchte, es ist halt für die KI-Labore ist letztendlich eine Optimierungsaufgabe. Und wenn die sich ein Ziel setzen, wenn die genug Daten haben, dann haben die jetzt oft genug gezeigt, dann schaffen die das, die Sachen halt in so einer Qualität herauszuarbeiten, dass das tatsächlich schon schwierig ist, da als Mensch vor allem in der Zeit da mitzuhalten. Nichtsdestotrotz, und bei Musik ist das noch viel stärker, wenn wir da gleich drüber sprechen, ich glaube, die Tatsache, dass ein Mensch hinter etwas steht, wir aktuell unterschätzen wir das, was das für eine Bedeutung hat. Weil natürlich dadurch, dass es jetzt technisch neu ist und möglich ist, ist es erstmal ein Riesenhype, der darum entsteht und auch erstmal die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, müssen wir ja auch erstmal überhaupt anfangen auszuschöpfen. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass wir grundsätzlich menschgemachte Inhalte, unabhängig davon, ob sie jetzt in der reinen rationalen Qualität besser oder schlechter sind als KI-generierte Inhalte, dass wir da noch dem Ganzen immer noch einen Wert zuschreiben werden. Und ich glaube, gerade das Thema so richtig gut geschriebene Bücher, ich glaube, da ist die KI noch nicht 100%, dass man sagen kann, man gibt der KI jetzt diese Ideen und da kommt halt jetzt ein perfekt geschriebenes Buch raus. Gibt's auch Systeme, die das versuchen, ne? Also agentenbasierte Systeme, die dann halt mit diesen großen Datenmengen auch umgehen können und eine kohärente Geschichte aufziehen können. Aber ich zumindest habe heute noch die Hypothese, dass wenn mir jemand sagt, okay, das ist komplett von der KI geschrieben, dass ich so ein bisschen das Interesse verlieren würde daran.
Ja, wenn man es noch dann vielleicht merkt. Aber ich denke, es gibt ja auch andere Chancen. Also ich sehe das auch als wahnsinniges Risiko und alleine, dass man aufgrund der schieren Verwässerung auch von Text gerade durch diese Sprachmodelle überhaupt Text gar nicht mehr wertschätzt. Also mir geht das tatsächlich so, wenn ich einen Text bekomme, ich will gar nicht, also ich habe das auch zum Teil andersrum, dass ich sage, Mensch, das ist noch nicht mal durch eine KI optimiert. So, das hat mir der Kollege hier rüber geschickt. Das finde ich sogar zum Teil sogar abwerten, weil ich sage, das ist noch nie mal richtig strukturiert. Das würde jedes KI-System mit per Knopfdruck jetzt einmal mal eine saubere Folge bekommen. Also auch diesen Effekt sehe ich zum Teil. Aber wir werden einfach untergehen unter dieser Menge an Text alleine. Und deswegen gerade auch im Entertainment-Bereich, glaube ich, wird man sich auch über neue Ideen Gedanken machen müssen. Absolut. Also vielleicht auch es gibt ja auch interaktive Formate schon bei Büchern. Also mein Sohn hat da ganz viele Bücher, wo ich hier mit Handy, App, es gibt noch das klassische Pop-Up-Buch, ne? Vielleicht muss man das auch anders denken, aber wo man dann AR was eingeblendet bekommt, gerade bei so Tieren, fand ich das eigentlich ganz spannend. Also ich glaube, vielleicht muss man da immer, vielleicht auch bei vielen Sachen so dieses haptische Erlebnis oder so auch nochmal mit einbinden. Gerade das Buch ist etwas Haptisches. Auch in die Richtung kann man sicherlich zukünftig denken.
Ja, was du gerade gesagt hast, finde ich spannend, weil ich habe bei mir selber tatsächlich festgestellt, dass ich bei bestimmten Aufgaben tatsächlich komplett darauf verzichte, KI einzusetzen und lieber kurz und bündig Dinge runterschreibe, weil ich halt nicht... Ich will nicht in dieser Zukunft leben, wo ich halt von der KI mir halt was ausführlich runterschreiben lasse und auf dem anderen Ende lässt sich der Empfänger das wieder von der KI zusammenfassen. Das ist ja dämlich. Also wir sollten diese Kommunikation, diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, wir sollten selber daran denken, okay, lass uns das effizient machen, effektiv, also kurz und bündig und ehrlich. Und alles, was irgendwie ausgestaltet und ein Format haben soll und wo wir jetzt nicht, sag ich mal, künstlerischen Anspruch notwendigerweise dran stellen, da kann uns die KI natürlich schon helfen. Aber auch zum Beispiel bei sowas wie Projektanträgen oder so. Ich finde, das ist überholt. Also das muss kurz und bündig sein. Man muss das Ziel darstellen und darstellen, dass man es erreichen kann und nicht 25 Seiten blumigen Text verfassen. Also das ist eigentlich schon überholt. Und zum Beispiel, was ich auch mache, wenn ich jetzt Grußkarten schreibe, dann verzichte ich auch auf KI, weil ich bin der Meinung, lieber schlecht von mir irgendwas geschrieben oder gedichtet und dann ehrlich, als halt beliebig von der KI erzeugt. Und
auf alle Fälle.
Das ist auch, sag ich mal, etwas, das muss man auch erstmal feststellen, weil am Anfang nutzt man es natürlich gern, ne? Gerade für so lustige Sachen oder Memes oder sowas, dafür ist es natürlich gut geeignet, aber irgendwann merkt man halt schon, okay, warum schreibe ich denn überhaupt die Karte, wenn das jetzt eine Maschine für mich schreibt und ich da gar keine Sekunde drüber nachdenken muss?
Ja, vielleicht ist es auch eine Frage dann der Quantität einfach, ne? Dass man sagt, okay, lieber was Persönliches, Individuelles geschrieben ist und kurz. Und ich glaube auch, dass wir Menschen gerne auch Ecken und Kanten mögen. Im Text, in Bildern, in Musik, ganz besondere.
Absolut, absolut.
Und deswegen glaube ich, ist das in der Unterhaltung, also ich kann mir das, ich glaube, ein Großteil, da wird Mainstream-artig in der Masse irgendwie so untergehen.
Ja.
Aber ich glaube schon, gerade für Dinge, für die man sich dann richtig begeistert, also wenn man richtig gerne Bücher liest, dann wird das, dann glaube ich, diese Leute wird schwer, kurzfristig zu begeistern mit KI-generierten Büchern.
Das glaube ich nämlich auch. Natürlich, also da dürfen wir uns auch nicht keine Illusion machen, natürlich wird es einen Markt dafür geben und es wird genug Leute geben, die, was auch okay ist, ne? Nicht jeder ist jetzt ein Büchernarr, sondern es gibt Leute, die wollen vielleicht einfach mal eine coole Geschichte lesen und wollen sich nicht damit beschäftigen und reindenken. Das ist vollkommen okay. Ne? Nicht jeder muss irgendwie 5000 verschiedene Hobbys haben und in jedes Rabbit Hole abdriften. Aber ich glaube, da wird es einfach einen Markt für geben und es wird genug Leute geben, die es dann lesen. Bei Büchern vielleicht sogar noch am wenigsten, weil ich glaube, Bücher ist grundsätzlich etwas, was man nicht mal so eben mal spontan macht, sondern entweder liest man gerne Bücher oder man macht es halt nicht. Ich sehe das tatsächlich bei dem nächsten Thema viel mehr, nämlich das Thema Musik.
Absolut. Bücher ist schon eher auch etwas Intellektuelles und Musik ist dann schon wieder etwas, wo wir sehr viel Mainstream aussehen.
Genau.
und Verbreitung. Und da ist es ja schon voll im Gange. Also ich habe das neulich gesehen, dass Spotify tatsächlich also eine Menge an KI-basierten Künstlern mittlerweile schon auf der Plattform hat. Die sprechen da von dem Perfect Fit Content. Also wirklich den Content, der perfekt zum Konsumenten passt.
Also genau
weil
das,
alles, was ich vorhin gesagt habe, mit der Datafication auch, diese gesamte Analyse auch. Das finde ich schon gruselig. Und vor allem, da kommt ja vieles zusammen. Auch die Machtposition einer Plattform, die er selber bestimmen kann, was in den Playlists von dir reinkommt. Also die sagen dir, das sind deine Lieblingslieder und dann spielen die da KI-basierte Künstler noch mit rein. Und klar, KI-basierte Künstler sind wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, erstmal günstig und
natürlich
und nicht der Rockstar, der das Hotelzimmer
zerstört. Du musst keine Lizenzgebühren oder sonst was zahlen. Das ist ja für die Plattform, aus Sicht der Plattform, und das wird passieren. Also das wird zu 100% passieren, ob es erfolgreich ist. Das werden wir sehen, aber wir werden es zunehmend sehen, dass gerade so, sage ich mal, Playlists, die eher für Hintergrundmusik ausgelegt sind, ne, so im Hintergrund und auch bei Filmen sieht man das zunehmend tatsächlich, da komme ich gleich auch noch zu. Das werden wir sehen und ich finde das natürlich eine sehr tragische Entwicklung, weil für mich hat Musik eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Also ich habe meinen speziellen Musikgeschmack, ich verbinde damit aber auch immer sehr viele Erinnerungen, sehr viele Emotionen und vor allem ich bin auch sehr interessiert immer an den Künstlern, an den Menschen hinter der Musik und habe mir auch immer gerne sehr viele Musikdokumentationen angeguckt. Erst kürzlich wieder Becoming Led Zeppelin über die Entstehungsgeschichte von Led Zeppelin und allein am Anfang, wenn da im Intro quasi das erste Lied von der ersten Platte Good Times, Bad Times erklingt, das sind zwei Töne, ne? Also ein Ton, der zweimal gespielt wird, aber ich kriege sofort eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ich würde jetzt behaupten, und das kann aber sein, dass es nicht so ist. Ne? Ich würde behaupten, dass KI-generierte Musik das nicht erzeugen kann. Ich denke dann aber gleichzeitig auch immer an einen Gitarrenlehrer auf YouTube, der kommt, glaube ich, aus Australien. Der hat immer gesagt, in seinen Tutorial-Videos hat er gesagt, and remember, if it sounds good, it is good. Und damit meinte er natürlich das Gitarrenspielen, wenn es gut klingt, dann ist es gut. Aber wenn wir das jetzt mal übertragen auf KI-generierte Inhalte, ich glaube, das Problem ist, wer bewertet, ob es gut ist? Weil am Ende, wenn es dir gefällt, ja, dann ist es ja vielleicht doch egal, ob es jetzt KI-generiert ist oder nicht. Am Ende scheint es ja dann, dich irgendwie zu berühren.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das... Also ich mache mir jetzt wenig Sorgen um Taylor Swift und die großen Stars
die werden immer
durchgehen. Aber ich glaube, dass schon im Mainstream es für kleinere Gruppen schwer wird, sich durch Musik, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Das wird, glaube ich, schon richtig schwierig, weil wir werden eine massive, ich sage jetzt mal, Verflachung auch der Musik haben. Also das ist schon sich an... Die Algorithmen werden das so gucken, was ist gerade erfolgreich und darauf wird das Ganze optimiert werden.
Nicht nur erfolgreich, sondern du kannst ja live, also selbst bei sich änderndem Geschmack, der Algorithmus bekommt das mit, klar. Einfach durch die Anzahl an Wiederholungen oder wie lange das Lied überhaupt angehört wird. Man sieht das ja schon auch in der Entwicklung, dass es jetzt immer mehr unter 2 Minuten Songs überhaupt gibt. Ne? Also ich komme noch aus einer Zeit, also wenn du dir einen Metallica-Song anhörst oder so, 8 bis 10 Minuten Standard, also das finde ich gut, ne? Aber heutzutage, die Aufmerksamkeitsspanne geht wohl in den Keller und es geht nur um dieses schnelle Mark auch machen damit. Also Hauptsache, das Lied wird 30 Sekunden mindestens angehört, dann kriegt der Künstler dann sein Geld. Und das ist alles schon tatsächlich keine schöne Entwicklung. Und es gibt auf YouTube auch einen Musikproduzenten, Rick Beato heißt er, der macht seit einigen Jahren YouTube-Videos und der beschäftigt sich in der Breite mit dem Thema Musik, ist auch ein super Lehrer, also die Sachen, die er darüber bringt. Und auch er hat sich dieses Thema Entwicklung der Musik in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon oft angeguckt, auch jetzt das Thema KI. Und der kommt auch zu so einer, sag ich mal, ernüchternden Einsicht, dass er auch sagt, ne, es ist immer beliebiger geworden, auch gerade die Charts. Also ich weiß gar nicht, was in den Charts ist, ich beschäftige mich auch nicht damit, aber man hat so das Gefühl, dass man auch gar kein Gefühl mehr so richtig dafür hat, weil es gibt halt unzählig viele Nischen, in denen die Leute unterwegs sind. Taylor Swift hast du gerade erwähnt, da gibt's halt die Fans, die Taylor Swift hören. Aber ich weiß halt nicht in der Breite, ich kenne nicht so viele Lieder von ihr beispielsweise, weil auch natürlich das Thema Radio oder Fernsehen ist ja auch, hat sich komplett verändert. Jeder hört das, was er gerade hören will, on demand. Und dadurch verändert sich natürlich auch in der Gesellschaft so ein bisschen was. Und KI wird da sicherlich wie ein Brandbeschleuniger wirken.
Ich habe, also tatsächlich kann man das ja auch mal unseren Zuhörern und Zuhörern mal empfehlen. Also es gibt ja eine sehr bekannte App mit Sono AI, die wirklich super gut funktioniert. Ich habe für unsere Klimafolge habe ich ja auch mal
ein
kleines Lied auf die Schnelle gemacht als Outro. Das ist aber schon gespenstisch, ne? Also so schnell und auf dem ersten Wurf auch wirklich nicht schlecht. Und wir haben ja auch einen Kollegen, den Labern, der hat ja einen ganzen YouTube-Musikkanal jetzt eröffnet und macht da so Lo-Fi-Musik mit bisschen Anime-Style noch mit drin. Können wir auch mal hier verlinken. Vielleicht kriegt er dann mal ein bisschen Reichweite zu seiner Musik, aber auch Feedback. Ich finde das grundsätzlich spannend, aber das sind natürlich genau das, was du sagtest. Es ist mehr so, ich sag's mal so, Hintergrundmusik, die man reinbekommt. Also, es ist nicht die Vermarktung wirklicher Künstler als Marke, das ist, was ja eigentlich ganz wichtig ist.
Also für mich ganz klar, ich nutze das auch, aber für mich ist es halt einfach eine Plattform, um sozusagen Memes zu erzeugen. Lustige Videos, beziehungsweise um den Leuten auch zu zeigen, was sich getan hat. Weil das ist tatsächlich, ich würde behaupten, wenn man jetzt Leute aus den Socken hauen will, heutzutage mit KI, dann kann man zwei Dinge machen, nämlich Suno AI, das kennen tatsächlich in der Breite noch nicht alle, und wenn du ein personalisiertes Lied in wenigen Sekunden erzeugst, das ist für die meisten Menschen schon gespenstisch, weil jeder von uns hat ungefähr eine Ahnung, was normalerweise für einen Aufwand erforderlich ist, um ein Lied zu produzieren, und natürlich sowas wie VO3, das ist jetzt halt auch einfach der Wahnsinn, ne? Ja. Und ich, gerade bei, sag ich mal, deutschen Texten auf Suno, habe ich das Gefühl, da schlägt halt immer dieses sehr krass Autotune-lastige, dieser sehr krass Autotune-lastige Gesang noch durch. Das liegt natürlich einfach daran, weil wir einfach in den letzten Jahrzehnten solche Musik produziert haben und solche Musik gehört wurde. Und das trägt natürlich dazu bei, dass alles immer beliebiger wird, ein Stück weit auch das Thema sowas wie Quantisierung von Musik. Also das bedeutet, ich habe quasi den festen Rhythmus vorgegeben in meinem Softwareprogramm und ich packe quasi jeden Drum-Hit und jeden Beat wirklich auf die genaue Nanosekunde dahin, wo er mathematisch hin soll. Das führt aber dazu, dass halt die, sag ich mal, die Menschlichkeit da rauskommt. Nämlich das, was eigentlich auch Musik sehr stark ausmacht, nämlich die Imperfektion, das Imperfekte, auch Dissonanzen, auch sowas wie, sag ich mal, Tempoveränderung, AC/DC beispielsweise, ist ein gutes Beispiel dafür, wenn du dir von der Platte Back in Black oder so ein paar Lieder rausnimmst. Als Hörer merkt man das nicht direkt, aber am Anfang sind die Lieder etwas langsamer oder schneller als dann am Ende, weil es natürlich Menschen sind. Das sind Menschen, die Musik zusammen machen. Und das ist etwas, wo ich wirklich, das ist das, was mich schon sehr berührt, wo ich sage, davor habe ich Angst. Ich will irgendwie nicht in dieser Zukunft leben, wo das dann wegfällt. Und ich glaube nicht, dass es komplett wegfallen wird, aber es wird sicherlich, wie du sagst, viel schwieriger sein, für Leute da noch irgendwie einen Erfolg zu haben. Es sei denn, wenn es vielleicht eine Art Renaissance gibt und sag ich mal, Umdenken. Das, was ich am Anfang erwähnt hatte in Richtung Experience Economy, darunter verstehe ich die Entwicklung, wenn sich jetzt wirklich technologisch viel automatisieren lässt, auch in dem, sag ich mal, in der Wissensarbeit. Vielleicht ist dann dieser Entertainment-Bereich, Live-Musik, Theaterstücke, vielleicht blüht der dann wieder auf, weil wir plötzlich sehen müssen, was machen wir denn jetzt mit unserer Zeit? Und ich glaube nicht, dass wir alle auf der faulen Haut liegen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, viele Menschen brauchen einfach eine Beschäftigung. Und stell dir mal vor, du gehst ins Restaurant und in jedem Restaurant hast du eine Liveband spielen. Also ich finde das mega. Ich finde das cool.
Wären wir doch wieder das Land der Dichter und Schriftsteller. Und aber ich, das mal so als Gegengewicht. So, mein Sohn ist ja schon ein paar Jährchen älter, und als ich neulich ein paar Lieder gemacht habe, mit Suno AI, auch im Kontext hier für unsere Klimafolge, dann wollte der die unbedingt haben. Dann habe ich ihm so 4-5 Lieder gegeben, weil man ja sehr viel auch generiert. Der hat die, also wirklich das ganze Wochenende, er hört die immer noch, der hat die wirklich auf seiner Top-Playliste und hört die einfach gerne. Ja. Auch die Stellen, wo ich sagen würde, das wäre jetzt gar nicht so perfekt oder gut gelöst, aber das hat ihn einfach so angeregt, auch das Thema natürlich.
Aber vielleicht auch deshalb, vielleicht geht es da gar nicht um die Qualität des Endergebnisses, sondern er hat ja eine Erinnerung damit verknüpft. Er hat es ja zusammen mit dir gemacht, und dann ist es wiederum, und das ist auch das, was mir wichtig ist bei diesem ganzen Thema. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich nicht entscheidend, ob KI genutzt wurde oder nicht. Ich glaube, am Ende brauchst du aber einen Menschen, der eine Story damit erzählen will, der irgendwas reingibt. Das sieht man jetzt bei den Videosachen ganz gut, ne? Es ist ganz auf Knopfdruck möglich, einzelne Videoschnipsel zu machen. Aber die Leute merken schnell, wenn die jetzt eine kohärente Story damit erzeugen wollen, dann ist das doch noch Arbeit, ne? Und es gibt da einige Künstler, zum Beispiel der Dave Clark, der auf Twitter postet, der auch seine Werke sozusagen. Und der hat sehr früh angefangen, mit den KI-Tools zu arbeiten. Aber der erzählt immer eine Story damit. Und du merkst halt, Da steckt irgendwie Arbeit dahinter. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Ja. Da kommen wir wieder zu dem Thema, if it sounds good, it is good. Und ich glaube, dieses Good, dass es gut ist, die Komponente wird sein, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und das Gefährliche dabei ist natürlich auf der anderen Seite, ich weiß halt, was technisch möglich ist und was so ein Algorithmus, wenn er denn dann durchoptimiert ist, machen kann. Und da hoffe ich irgendwie, dass wir als Weltgemeinschaft doch sagen, nee, uns ist schon irgendwie noch mehr wert, wenn da jemand Hand anlegt.
Ja, lass uns mal tiefer ins Rabbit Hole des Entertainments einsteigen und lass uns mal zum Bewegtbild kommen.
Ja,
also Film, Serien,
super gutes Thema.
Streaming, Kino, das ist schon, glaube ich, richtig krass. Also da sehe ich die Disruption wahrscheinlich am größten aktuell, wenn wir wirklich teure Produktionen, also Kinoproduktionen, die ja Millionen von Dollar gekostet haben oder kosten, die sind, glaube ich, aktuell massiv unter Druck. Und wenn ich Dinge, wie ich, in denen ich Monate gebraucht habe mit Hunderten von Leuten, mit einem, ich sage jetzt mal, 10-Mann-Team in wenigen Wochen oder Tagen schafft zu produzieren, das ist natürlich total verrückt, ne? Und das bespielt natürlich auch diese ganzen Plattformen. Also ich glaube nicht, dass alles mein Kinofilm wird dadurch, aber gerade die Plattformen, die können ja mit Masse erstmal grundsätzlich sehr gut umgehen. Und was halt geguckt wird, wird halt entlohnt und was halt nicht, whatever damit passiert. Das ist schon krass und das finde ich auch schwierig, weil dadurch hast du auch so diese Beliebigkeit nicht nur in der Musik, sondern ich glaube dann noch viel krasser tatsächlich dann, wenn du vom Fernseher sitzt und mal abschalten willst, dann wirst du da, glaube ich, vielleicht auf der einen Seite personalisiertere Inhalte haben, auf der anderen Seite wird der große Teil wird Massenware.
Ja, definitiv. Ich sehe da auch den Trend hingehen. Natürlich hat das Ganze auch sehr viel positive Möglichkeiten, gerade im Bereich nicht in Unterhaltung, sondern eher Education, also hier
Bildung.
Bildung, ja, sorry. Der Bildungsbereich, der kann dadurch, glaube ich, tatsächlich auch nochmal revolutioniert werden, nämlich maßgeschneiderte Bildungsinhalte. Ich glaube, hier mein beliebter Freund Andrei Karpathy hat da wieder vor ein paar Tagen was zugepostet über genau das Videothema, wo er meinte, dass es eigentlich das Medium mit dem höchsten mit der höchsten Informationsdichte ist. Ne? Also, dass wir da auch potenziell am meisten in der kürzesten Zeit von lernen können. Ich mache das jetzt schon, dass ich mir sehr viele YouTube-Videos angucke, keine KI-generierten, sondern wirklich sowas wie Tutorials oder auch Reaction-Videos zu bestimmten technischen Themen. Also ich nehme da immer sehr viel mit für mich. Aber wenn wir jetzt wieder auf den Bereich Entertainment zurückkommen, dann ist das tatsächlich etwas, was, glaube ich, auch einfach durch diesen Wettbewerbsdruck, durch den Preisdruck einfach passieren wird. Nämlich die Plattform allen voran, also sowas wie Netflix, selbst Disney, die werden wahrscheinlich irgendwann diese Inhalte einfach produzieren, weil es deutlich günstiger ist und weil die natürlich über ihre Algorithmen, die sie sowieso nutzen, ein super gutes Feedback-System haben. Das heißt, denen ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das eine gute Qualität hat, sondern am Ende ist es wichtig, dass die Nutzer das laufen lassen und die Nutzer weiterhin das Abo kaufen jeden Monat.
Natürlich. Aber ich glaube auch, dass es eine Chance für, ich sag jetzt mal so, Independent-Produktion sein kann, weil die werden ja auf einmal, wird man befähigt. Wir haben, wie bei allen Themen, eigentlich so eine Art Demokratisierung.
Genau. Definitiv.
Und
definitiv.
Der Kunst, also früher ist ja der Zugang, einen Film zu produzieren, ist ja praktisch auch für einen super kreativen Menschen, der sagt, oh, ich würde gerne mal einen Film machen. Das hat ja jeder schon mal im Kopf gehabt, zu dem und dem. Und jetzt ist man davon nicht mehr so weit entfernt, dass man da die Wege hingehen kann. Und ich glaube gerade wieder, dass es gerade auch bei Film, ja, dass man vielleicht da mehr die Kunst dann auch sieht in einem Film, als man es vielleicht jetzt in der Masse gerade so wahrnimmt. Und ich sage jetzt mal, die fünfte, sechsteilige Miniserie, die dieselben Cliffhanger haben und fünfmal sich gedreht hat, da wird man ja auch irgendwann satt von. Ne? Man will immer ein bisschen was anderes gucken. Wir gucken zum Beispiel jetzt momentan in letzter Zeit sehr viele nordische Produktionen.
Richtig gut.
Die momentan richtig, also finde ich total gut.
Dänemark, und richtig gute Filme, unglaublich.
Dänemark, Schweden, also da gucken wir uns wirklich einige Sachen gerade an und genießen das. Und ich glaube, da wird man schon, ja, vielleicht auch den Zugang finden. Und ich genieße auch, also Independent-Produktion, habe das schon immer genossen, weil ich fand, die sahen immer viel realistischer aus von dem Wirken eines Bildes, wie es tatsächlich ist.
Ich bin da komplett bei dir. Ne? Also ich bin auch, insbesondere früher war ich wirklich so ein Film-Narr. Also ich habe früh angefangen mit 14, 15, da kamen so die ersten DVDs auf den Markt und ich habe dann früh angefangen, die DVDs zu sammeln und wirklich Filme ohne Ende geguckt. Bin auch sehr dankbar. Ich sage auch immer, das war eigentlich der beste Englischlehrer, den ich hatte, weil ich habe die Filme dann irgendwann einfach angefangen, auf Englisch zu gucken. Und ich habe halt auch eine enorme Wertschätzung für das Medium-Film. Also eher auch aus dieser künstlerischen Sache. Und das ist etwas, ne, das haben wir am Anfang, wir sprechen heute von Entertainment natürlich. Und wir dürfen aber nicht verschweigen, dass natürlich da eine gewisse Schnittmenge zwischen Kunst und Entertainment besteht. Und gerade im Filmbereich gibt es Filme, die vielleicht nicht, sag ich mal, angenehm sind zu gucken, die vielleicht auch ungemütlich sind, aber die halt eine Botschaft haben, die auch, wo die Regisseure natürlich sehr viel und die Drehbuchautoren sehr viel Energie und Zeit investiert haben. Und das ist natürlich auch, das kann Kunst sein, ne? Und das ist bei Büchern so, das ist bei Musik natürlich so, das ist auch bei Videospielen so. Auch Videospiele sind aus meiner Sicht Kunst, manche mehr, manche weniger natürlich. Und hier werden sich sicherlich die Geister scheiden, ob KI-generierte Sachen Kunst sein können. Ich bin der Meinung, ja, wenn dahinter jemand steht, der diese Kunst erzeugt, der auch irgendwo die menschliche Komponente da reinbringt. Und ich muss da immer zum Beispiel an Quentin Tarantino denken, der ja darauf bestanden hat, seine Filme ganz normal auf Zelluloid noch zu drehen, der auch seinen Film auch dann so aufführen wollte. Ne? Also das heißt, für den letzten Film, ich glaube Once Upon a Time in Hollywood, da mussten die Kinos teilweise dann wieder mit Projektoren für richtigen Film ausgestattet werden, damit er den vorführen kann, weil er sich einfach geweigert hat. Er hat einfach gesagt, ich möchte nicht, dass es digital ist, weil er halt eine enorme Wertschätzung auch dafür hat. Ist auch so zum Beispiel bei dem Album Wasting Light von den Foo Fighters, da haben die das auch komplett analog aufgenommen, so sag ich mal nach der alten Schule, mega aufwendig, mega teuer, kannst du nur machen, wenn du Kohle hast natürlich. Ja, ja. Ne? Aber da steckt schon eine in dieser, sag ich mal, Imperfektion, in diesem Handwerk steckt irgendwie schon was drin.
Ja, aber die Gefahr ist natürlich schon groß, gerade bei denjenigen, die mit ihrer Kunst gerade oder mit ihrem Können da Geld verdienen. Wir hatten vor 2 Jahren die großen Hollywood-Streiks. Also Drehbuchautoren, Schauspieler, die ja gestreikt haben, ja, Massen an Produktion dann jetzt seitdem verschoben. Meine Frau wartet immer noch sehnsüchtig auf die letzte Staffel Stranger Things, die irgendwie kommen soll. Da ist sie ein großer Fan von.
Ja, was wir jetzt wahrscheinlich sehen werden, ist eine Neuverfilmung von irgendeinem Amateur von Game of Thrones von der letzten Staffel. Ja, das ist so der Running Gag, dass sobald die Modelle gut genug sind, machen wir ein vernünftiges Ende.
Das wird wahrscheinlich so sein. Aber das ist schon verrückt und es sind ja auch, wenn man sich mal reinguckt, was die Expertinnen und Experten, die rechnen damit, dass in allein Hollywood also locker 100.000 Leute ihren Job verlieren werden.
Ja.
Und diese Entwicklung. Und ich fand jetzt schon WO3, also bis dahin, bis WO3, bis vor wenigen Tagen war ich da so, das ist schon ein weiter Weg, auch wenn man selber mal so was damit gemacht hat. Dann, also es war noch wenige Wochen her, da konnte du nicht mal, dass ein Mensch laufen konnte oder dass man erkennt, dass es KI war. Aber das jetzt auch mit dieser Synchronisation und so ist schon richtig krass.
Man merkt einfach,
krass,
was Ton für einen Unterschied nochmal macht.
Die Videos, die man da sieht, also ich denke jetzt nicht, dass die alle gefaked sind, die man so in den Medien sieht.
Das glaube ich auch nicht, nein.
Das sind wirklich aus der WO-Plattform mit einfachen Prompts erstellte Videos schon verrückt. Also wenn das jetzt die Spitze der Entwicklung gerade ist, dann wird das, glaube ich, schon spannend. Und ich glaube, die Tarifverträge jetzt im Hollywood, die laufen, glaube ich, nächstes Jahr aus. Und da bin ich gespannt, wie man sich einigt. Weil den letzten Hollywood-Streik, also den haben die Autoren und die Schauspielerinnen, die haben die gewonnen, mehr oder weniger.
Ja.
Also die haben da
ja,
sehr
genau,
viele Regeln. Aber der läuft jetzt 26 aus. Jetzt sind wir nochmal 3 Jahre weiter dann oder nächstes Jahr in der technologischen Entwicklung. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird und ob es überhaupt so eine Lokalität für Studios sich überhaupt halten kann, wenn man sich auch guckt, wie das Setting ist für Drehfilme, wo ja auch mittlerweile mit diesen LED-Wänden und alles wird virtuell eingeblendet.
Ja, hier bei Mandalorian, ne?
Das ist ja ganz krass so produziert. Dann ist auch der Bedarf an diesen Studios, nimmt natürlich dann auch wieder ab und man will, oder man muss ja dann sowieso an die realen Orte hin. Also das ist schon krass. Also ich glaube, da werden wir einen Wandel sehen. Und ich persönlich finde auch, Kino muss sich einfach als Erlebnis weiterentwickeln.
Ja,
das ist,
ja, das stimmt.
Jetzt gehe ich ins Kino. Also der Film, das ist für mich in Ordnung, dass ich da irgendwie 8-9 Euro zahle. Da zahle ich aber nochmal mindestens selber, wenn ich einen Popcorn haben will.
Das
ist einfach unfassbar überteuert. Und das war das Erlebnis. Und neulich war ich Minecraft gucken mit meinem Sohn. Und dann haben wir den in 4D geguckt. Das waren dann so Sitze, die noch bewegt haben. Das hat irgendwie bei dem Film auch wenig Sinn gemacht. Ah, ich weiß, also ich glaube, da habe ich noch nicht so die neue Idee gesehen, ich sage, die fesselt mich. Vor allem, weil man ja auch selbst Kinofilme in wenige Wochen, früher war ja mindestens ein Jahr dazwischen, bis man die sich als DVD kaufen konnte.
Stimmt.
Mittlerweile sind es ja wenige Wochen, dann kann ich mir die irgendwo auf einer Plattform runterladen und ständig gucken. Ja, das ist schon noch spannend.
Aber warum ich Kino weiterhin für mich spannend finde, ist, ich schenke dem Film eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn ich den im Kino gucke. Das ist schon merklich, ne, weil das nimmt natürlich auch zu,
ja,
gerade in den letzten Jahren.
Ihr Handy abgeben,
dieses Second-Screen-Erlebnis sozusagen, also da will ich mich gar nicht von freisprechen, da bin ich sicherlich auch ziemlich großer Übeltäter, wo ich früher als junger Mensch wahrscheinlich Leute rausgeschmissen hätte und als Frevler bezeichnet hätte. Da mussten alle immer bis Ende des Abspanns bei mir sitzen bleiben.
So einer warst du.
So einer war ich, genau. Und da ist, ne, so bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber schon, also gerade bei Filmen, auf die man sich freut, die für einen auch wichtig sind, finde ich, ist das natürlich auch einfach schön, eine Übung, da mal den ganzen Film sich anzuschauen und darüber nachzudenken. Es gibt viele Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die mich auch mitgenommen haben. Allen voran Speak No Evil, das Original ist, glaube ich, auch ein dänischer Film, dänisch-holländisch. Kein angenehmer Film, also du gehst da nicht mit einem guten Gefühl raus, sondern du fühlst dich, als hätte dir jemand in die Magengrube geschlagen. Aber sowas sind halt schon Erlebnisse, ne? Also, und ich will mehr von solchen Erlebnissen eher haben, als dieses Beliebige, dieses, was wir in den letzten Jahren tatsächlich auch gesehen haben, unabhängig von KI, nämlich auf Netflix gefühlt seichtere Filme, die wirklich beliebig austauschbare Handlungen haben, die offenkundig nur produziert werden, damit Leute sehen, da gibt's Content, da klicke ich drauf und ob ich da jetzt aufpasse oder nicht. Ich kann auch 30 Minuten lang nicht aufpassen und dann, wenn ich wieder hingucke, ist die Story so seicht und so repetitiv, dass ich trotzdem wieder was mitbekomme. Und da gibt's auch einen Zeitungsartikel drüber, den ich noch raussuchen muss, der das sehr schön beschreibt. Weil am Ende des Tages müssen diese Plattformen Geld machen und die Plattformen merken immer mehr, diese Filme einzukaufen, kostet ein teures Geld. Und die Studios lassen das auch nicht mehr alles so über sich ergehen. Als es neu war und so, dann war es eine Chance. Und jetzt muss damit Geld gemacht werden. Und das ist nämlich dieser Aspekt der Entschittification, den ich ansprechen wollte. Nämlich, dass Dinge, die ursprünglich gestartet sind als eine Revolution, als was Neues, dass sie immer schlechter werden. Ne? Also angefangen bei Filmen. Also früher hast du ein Abo gehabt, Netflix, und konntest eine riesige Auswahl an Filmen gucken. Jetzt hast du Netflix, Disney Plus, Amazon Prime auch der Übeltäter, wo selbst als zahlender Kunde jetzt Werbung eingezeigt wird. Also wirklich Entschittification par excellence. Die Dinge werden, kosten das Gleiche, werden aber einfach schlechter. Das Erlebnis wird schlechter. Auch Amazon allgemein, die Bestellung, ich habe das Gefühl, ist auch schlechter geworden alles irgendwie. Ne? Und das ist halt Trend, den ich zunehmend sehe, auch in, ne? auch in der Musik kann das natürlich passieren. Und dem kann man nur gegenüberwirken mit qualitativem Content, aber den muss halt jemand bereit sein zu zahlen.
Das stimmt. Weißt du eigentlich, welcher Film der erste Film war, der komplett am Rechner entstanden ist?
Toy Story.
Nein.
Nee?
Final Fantasy.
Ach krass, Final Fantasy war vor.
Die Verfilmung, wurde komplett 2001, das weiß ich noch, weil ich damals schon Final Fantasy gezockt habe, okay. Also 98 oder so.
2001 war das vor Toy Story noch?
Ja, google mal, aber ich bin mir
ich mache hier mal den Jan Böhmermann, hier googelt
weil ich
der
das
Chef noch selber.
Dass der komplett am Rechner entstandene fotorealistische Film war.
Ja.
Und da haben 150 Digitalkünstler wirklich an dem ganzen Ding gearbeitet und waren da wirklich 4 Jahre an dem Werk. Also das ist auch nicht das, was wir heute so sehen durch KI schnell und wenige Leute, sondern damals war das ja super aufwendig,
ja,
das
natürlich
komplett so
also ich,
produzieren.
Ich
ne?
weiß halt, bei Toy Story war es auf jeden Fall so, da hat Steve Jobs hat ja in Pixar investiert. Das kam ja von, ich glaube, Next hieß es damals noch, die Rechner, sehr visionär und der hatte da die Zukunft gesehen. Ne?
Ja. Ja, wir können ja mal hier...
Nee, aber guck mal, Toy Story ist es doch. Toy Story 1995.
Ja, aber es war, glaube ich, nicht komplett am Rechner alles entstanden. Also okay. Geld ist er. Also wirklich komplett.
Okay, aber was,
komplett
okay, animiert. Müssen wir nochmal nachschauen.
Wir können ja auch mal hier die Zuhörer
ja, genau.
fragen. Die können ja mal recherchieren und das reinschreiben. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist Final Fantasy. Ich meine, das war, also ich habe damals war das Mainstream-technisch überhaupt nicht erfolgreich, konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil die Leute haben gekannt, oh, komplett computeranimierter Film rein. Aber, oder entstandener Film. Aber kein Mensch kannte Final Fantasy sein. Du hast ja, Final Fantasy 7 gerade genau. jetzt gespielt oder auf der PlayStation. Aber da sind wir jetzt ja heute. Heute sind die großen Franchises sind eigentlich Computerspiele. Und da möchte ich auch ein bisschen nochmal drauf gucken, weil wenn wir wirklich uns über Zahlen unterhalten, dann ist tatsächlich der umsatzstärkste Markt von diesen ganzen Unterhaltungsmedien mittlerweile geht das in Richtung des Gamings. Also das ist das absolute Laienmedium geworden, in vielerlei Hinsicht. Also ich sehe das auch an meinem Kind, an meinem Sohn sehr stark, der spricht die Sprache der Jugend, die kommt aus den Computerspielen. Also ich habe ihn mal gefragt, was sind so Begriffe, die du, ich höre das ja auch manchmal auch, wo ich danach frage, was heißt das eigentlich? Ne? So Pro kennt man noch, ne? Ist der Profi, Noob, da wird schon weniger, ist der Newbie, ne?
Bin ich.
Der Troll, der Endgegner, das benutze ich oft immer wieder, dann GG oder Sus oder OP. So, da wird schon schwieriger, ne? OP, das hat mich total genervt, war schon vor 2 Jahren, dachte immer, das ist alles OP, OP, OP. Und ich, was meinst du, wer muss zur OP? Und das steht für overpowered.
Okay.
Also wenn etwas, wenn du sagst, das ist so krass, das ist eigentlich schon unfair, dann sagst du es overpowered oder sus, das steht dann für
suspect,
suspicious,
ne?
Und
suspicious,
so.
Genau.
Oder GG dann für great game und sowas. Also das ist schon verrückt, wie sich Gaming, und früher war das ja wirklich, also in unserer Zeit haben nur Jungs irgendwie gezockt, aber mittlerweile geht das, also das über alle Geschlechter und für alle geht das damit rein. Ne? Das ist, glaube ich, schon echt sowas ganz Spannendes, was bewegt. Und Games sind ja auch sowas wie die Brutkammer für KI gewesen. Und sind sie nach wie vor. Also vieles der Technologien entsteht ja gerade aus den Computerspielen. Und es gab schon immer die KI. Das waren halt früher die Gegner. Und man hat immer bewertet, wie gut sind die Gegner. Das Gegnerverhalten bei Shootern als Beispiel. Oder wie gut und wie verhalten sich die, was auch so ein schöner Begriff ist, die NPCs, die Non-Player-Character, also die Figuren im Spiel, die man nicht spielt. Wie natürlich interagieren die mit einem. Also da gibt es ja auch schon ganz verrückte Dinge, bis hin zu Love Stories, dass sich halt Spieler dann in die NPCs verlieben und dort verweilen, weil das so eine Art zweite Welt wird, ne? So eine Art Metaverse, ja, das ist ja auch die Idee von Meta oder von Facebook, so ein zweites Leben komplett virtuell zu gestalten. Also da nimmt Entertainment, nimmt da schon auch zum Teil eine gefährliche Kurve, aber Games sind, glaube ich, das, was ganz, ganz viel beim Entertainment gerade auch richtig vorantreibt, ist mein Gefühl.
Ja, ich lese tatsächlich gerade, habe ich angefangen zu lesen, Masters of Doom. Das ist ein Buch über die beiden Entwickler von Wolfenstein, von Doom, von Quake, John Carmack und John Romero. Und
also muss man sagen, das sind so Shooting-Games, genau, Shooter-Games, die waren damals sogar indiziert, also die durfte aber, man
genau, in Deutschland offiziell nicht bewerben. Genau, in Deutschland tatsächlich entweder geschnitten oder
geschnitten oder nicht beworben, also
indiziert,
und wenn man sie heute anguckt, da lacht man drüber, ne, genau, weil man der gar nichts erkennt.
Aber das Spannende ist halt gerade für Quake, für den Quake 3 Arena, was da für ein Aufwand reingesteckt wurde und wie krass einfach diese Entwicklungsleistung war für die Bots, die dann quasi gegen die du gekämpft hast, weil die hatten halt alle, das war dann schon, das kann man schon als KI bezeichnen, ne? Also ist da zwar Regel und Fuzzy-Regel basiert, aber nichtsdestotrotz sind das, wie du sagst, die Ursprünge der künstlichen Intelligenz.
Die Kunst war hier menschliches Verhalten oder in Person als Gegner nachzuimitieren, damit es nicht so einfach ist und du sagst, die KI verhält sich total doof und ich kann die jedes Mal abschießen, sondern man will ja gefordert werden dann als Spieler. Und das ist dann, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Aber was war eigentlich so, weil ich glaube, beim Gaming, da spielt natürlich KI eine Rolle, aber man hat ja auch beim Spielen, du spielst ja auch emotionale Punkte. Was ist so dein Lieblingsgame eigentlich gewesen, so in der Jugend? Oder was sagst du, das hat dich am meisten gefesselt?
Ich bin aufgewachsen tatsächlich, lustigerweise, mit dem Sega Master System. Das war unsere erste Konsole, also etwas untypisch. Ich habe natürlich bei Freunden auch immer NES und Super Nintendo gespielt, aber meine erste wirklich eigene Konsole, die ich mir damals von meinem Kommunionsgeld gekauft habe, war die PlayStation. Und das sind so auch die Spiele, viele der Spiele, die mich geprägt haben. Und da muss ich sagen, das Spiel, was mich bis heute begleitet, wo ich auch wirklich ein Riesenfan von bin, ist Metal Gear Solid, weil es auch also es ist wie ein Film, muss man sagen. Also das ist wie ein Film, aber es ist auch sehr künstlerisch. Also es ist für mich absolut Kunst und wirklich beste Unterhaltung. Tony Hawk's Pro Skater habe ich auch sehr gerne gespielt, spiele ich immer noch. Ne? Also ich bin auch cool. so ein Retro-Gamer und spiele wirklich die alten Spiele immer noch sehr gerne. Und ein Spiel, das habe ich dann tatsächlich erst später gespielt, gar nicht auf der PlayStation, sondern später auf der Xbox 360, da konnte man das quasi dann nochmal als Retro-Version runterladen. Castlevania Symphony of the Night, weil dieses Genre Metroidvania, das ist eins meiner Lieblingsgenres. Okay. Ne? Also du explorierst in einer meist zweidimensionalen Welt irgendein Schloss oder irgendeine Science-Fiction-Welt wie im Super Metroid und du erhältst Fähigkeiten und mit den Fähigkeiten kannst du neue Bereiche erschließen und das finde ich ist super spannend. Vor ein paar Jahren gab es da auch ein Spiel, Hollow Knight heißt das, was mich auch richtig gepackt hat. Also Spiele sind schon ein wichtiger Teil in meinem Leben, jetzt gerade in den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Wenn ich jetzt Freizeit habe, dann vibe-code ich tatsächlich eher, als dass ich Spiele. Ja, und vor allem, also was natürlich, das hattest du am Anfang ja erwähnt, nämlich dieses ganze Thema und das müssen wir jetzt sagen, sowohl für Filme als auch für Computerspiele, bei der Musik vielleicht weniger, aber dieses, sag ich mal, on the fly generiert, ne, bei Videospielen. Also ich hatte vor einem Jahr hätte ich gesagt, nee, so das wird noch lange dauern, man braucht immer so eine Art Game Engine darunter, die deterministisch alles vorgibt. Aber wenn du dir WoW 3 anguckst, also wir werden auf jeden Fall 100% KI-generierte Spiele sehen. Heißt, dass alles quasi durch die KI läuft und die KI quasi einfach dann dir das Endergebnis produziert, hat natürlich dann den Nachteil, dass jeder ein anderes Erlebnis haben wird. Also kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, kann am Ende darüber entscheiden, ob sich das durchsetzt oder nicht. Bei Netflix gab es ja auch vor ein paar Jahren einen Black Mirror-Film sozusagen, wo man so Choose Your Own Adventure-Style das gemacht hat. Danach ist auch nie wieder was passiert.
Immer wieder was, aber das hat immer nie so gefloppt, wenn du da mit der Fernbedienung
und
so
da sitzt. Und da frage ich mich halt, ob das vielleicht diese menschliche Leitkultur, die immer auch entsteht aus, oder nicht Leitkultur, sondern eher so eine Subkultur aus verschiedenen Serien, Filmen oder Spielen, ob das vielleicht der entscheidende Faktor ist, wenn das wegfällt, weil du kannst ja plötzlich dein eigenes Spiel generieren lassen, aber du kannst es halt nicht wirklich mit jemandem teilen, weil der hätte dann wieder ein anderes Spiel. Das bleibt abzuwarten, aber es wird auf jeden Fall kommen. Also, und dann wird der Markt entscheiden, ob es angenommen wird oder nicht. Und in der Breite werden wir halt eine Verdrängung sehen. Ne? Also das Thema Attention Economy, was ich zu Beginn angesprochen hatte, es buhlen immer mehr Player um unsere Aufmerksamkeit. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt unsere 24 Stunden am Tag mal nehmen, davon schlafen wir vielleicht 5 bis 8 Stunden, ne? Den Rest der Zeit wird halt um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt. Und diejenigen, die die meiste Aufmerksamkeit kriegen, können die meiste Werbung schalten, können am meisten Geld verdienen. Und das ist halt das Thema, was wir bei Plattformen wie unter anderem TikTok sehr, sehr krass sehen. Ich will das jetzt nicht nur negativ beleuchten, weil ich glaube, auch TikTok bringt gute Dinge hervor und es werden sicherlich auch gute Informationen geteilt, die Menschen helfen. Also ich will das nicht komplett verteufeln, aber ich merke, ich kann mir das nicht angucken. Also das frittiert mein Gehirn. Ja, diese Staccato-Schnitte und also wie du merkst, wie das drauf getrimmt ist. Das ist wirklich schrecklich.
Lass uns doch wirklich mal über Social Media und Content Creation sprechen, weil ich glaube, das gehört zum Entertainment, weil da kommen ja genau die Sachen, die du auch gesagt hast, da verschmilzt ja Entertainment, News, Nachrichten, Skandal mit Bildung, das verschmilzt ja alles so zusammen. Und das ist ja erstmal was Gutes auf der einen Seite, weil es ja auch eine Art der Demokratisierung der Medien selbst ist, ne? Was ja auch viele nutzen, dann gegen die, ich sag jetzt mal, die normalen Medien dann Stimmung zu machen. Das meine ich jetzt in dem Fall gar nicht, sondern dass Leute sich äußern können letztlich. Das ist erstmal ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber es ist natürlich für einen Konsumenten, so wie du es schilderst, kaum zu überprüfen, ob das richtig ist, ob das falsch ist, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht. Und wir können faktisch sagen, fast alles ist völlig übertrieben, weil die Algorithmen ja genau darauf optimiert sind.
Genau, genau. Die pushen einfach den extremen Content, entweder du bist erschrocken und guckst es dir deshalb an oder du findest es gut und guckst es dir an.
Es ist gut untersucht, das sind wirklich 8 Sekunden. Also gerade bei diesem Format der Shorts oder Reels oder diesen TikTok, kurzen TikTok-Videos, dann sind es 8 Sekunden. In 8 Sekunden, das ist die Aufmerksamkeitsspanne, wo du die Leute für dich gewinnen musst oder du hast sie verloren. Und das ist natürlich knüppelhart. Das heißt, am Anfang kommt nicht irgendwie eine ernste Ansage oder so, sondern kommt irgendwas, was dich dazu bewegt, erstmal da zu bleiben. Mittlerweile gibt es ja auch so Shorts, die sagen, gucke bis zum Ende, um das Ganze aufzulösen. Also man versucht halt einfach da irgendwie dran zu bleiben. Und ich finde das schon heftig. Das ist echt so, das wird ja echt so zum Kino auf Speed. Und das ist genau diese, du kriegst immer nur noch Snacks anstatt ein vernünftiges Menü, ne?
Das beschreibt das ziemlich gut. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Handy, ich habe eine andere YouTube-App gesideloadet und wo ich die Shorts ausschalten konnte, weil ich habe das halt gemerkt, mir tut das nicht gut, ne? Aber ich konsumiere halt schon viele Medien, gerade Twitter ist bei mir das, was ich am meisten konsumiere, aber es ist halt weitestgehend textbasiert und den Content, den ich lese, der ist auch eher technischer Natur und wissenschaftlicher Natur, aber nichtsdestotrotz merke ich auch da selbst schon, ne? Wie schnell man da in den Bann gezogen wird beim Durchscrollen.
Das ist
und,
krass.
Das ist natürlich eine riesige Gefahr. Wie gesagt, ich will das nicht nur verteufeln, aber wir sollten uns da schon echt ernsthaft Gedanken drüber machen, weil bei den sozialen Medien hat man ehrlicherweise den Zug verpasst, das noch irgendwie einzufangen.
Das ist schwierig. Ich habe auch 2 Zahlen recherchiert, die ich, glaube ich, in dem Zusammenhang spannend finde. Also erstmal zu der schieren Menge. 500 Stunden Videomaterial werden pro Minute bei YouTube hochgeladen. Also das ist verrückt.
Das ist Wahnsinn, ne?
500 Stunden Videomaterial pro Minute bei YouTube. Und die andere Zahl, die ich auch spannend finde, dass ungefähr 200 Millionen Menschen weltweit also Art Content Creator sind, also die praktisch etwas online stellen.
Ja.
Der Großteil natürlich nebenberuflich, nicht hauptberuflich. Aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Also das heißt, es ist kein Wunder, warum der Job des Influencers oder der Influencerin, was ja im Prinzip der Content Creator ist, an vielen Stellen, dass der so beliebt ist. Das ist, glaube ich, eins der, wenn nicht das beliebteste Berufsbild mittlerweile bei Kindern. Also da ist nicht mehr Feuerwehr oder Polizist oder so, sondern da ist Influencer bei YouTube, weil das so massiv mittlerweile in unserem Alltag ist. Und ich bin da schon kritisch. Also gerade bei Kindern, glaube ich, werden wir einen teuren Preis noch dafür bezahlen, weil ich glaube, gerade diese Snacks, dieses Schnelle und so, dass das nichts fürs kindliche Gehirn sein kann. Also das ist für mich katastrophal.
Ja,
und
ich sehe das
auch. Das gucke ich ganz, ganz kritisch an. Das ist nochmal was ganz anderes, als mal eine Fernsehserie gucken oder so. Sondern da sehen wir wirklich dieses Durchheizen von irgendwelchen Infos. Und ich, mein Sohn weiß das immer, ich nenne den immer die Spackos. Ob er sich wieder die Spackos anguckt. Hier, er guckt sich, er will am liebsten, also die höchste Belohnung für ihn ist, er dürfte sich hier angucken, was andere bei Minecraft machen. Ich so, spiel's doch lieber einfach. Nein, es muss auch geguckt werden, was andere machen und wie die das machen. Minecraft ist ja ein sehr spezielles Computerspiel, weil es gibt ja gar keine Anleitung und du kannst gar nicht wissen, keine Ahnung, brauchst du 4 Eisenblöcke.
Ja, ist halt wie eine Sandbox, ne?
Ist wie eine Sandbox, aber wie komme ich drauf, dass ich 4 Eisenblöcke in der Form anordne und dann irgendwie noch einen Kürbis draufsetze, dann kriege ich einen Eisengolem oder sowas, ne? Das kriege ich ja nicht anders raus. Außer über den Pausenhof, weil der es wieder da gesehen hat und dann will halt jeder beim nächsten Mal im Pause halt miterzählen, was ich wieder herausgefunden habe.
Weißt du noch, wie das früher war, als wir noch kein Internet hatten und ich erinnere mich noch.
Lösungsbücher,
ne?
Spieletippsbücher für 10 Mark
Wahnsinn,
musstest du dir kaufen,
ne?
Damit halt du an irgendeiner Stelle im Spiel weiterkommst. Total frustrierend. Heute kriegst du einfach nur rein und bist weiter. Aber natürlich hast du das Spiel, an diese Stelle erinnert man sich,
also ja, ich den erinnere Rest mich deines Lebens. An Baphomets Fluch 2. Ja. Da hing ich wirklich an einer Stelle sehr, sehr lange fest. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Heutzutage gibt's dieses Phänomen einfach nicht mehr.
Also Baphomets Fluch 1, das war eins dieser Spiele, wo ich echt diese Spiellösung brauchte, diese Stelle mit der Ziege.
Ja, die war schwer. Bei mir war es bei Teil 2 das mit dem Glas, wo du den Absinth da reinkippen musst, dem in das Glas, das hatte ich nicht selber herausgefunden.
Nein, aber das dadurch prägt das Spiel. Ja. Dadurch ist man gefesselt und spielt das Spiel ja in einer reinen Spielzeit. Was hat so ein Adventure wie Baphomets Fluch?
Ja, normalerweise kannst du es an einem Tag ja durchspielen. Ja,
wahrscheinlich hat das 8 Stunden Spielzeit. So pur.
Ja, noch nicht mal wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Aber wenn du so brauchst du halt echt Tage dafür. Oder zum Teil machst du auch wieder Wochen weg. Meine Frau erzählt mir immer die Geschichte von, ich weiß gar nicht, welches Spiel es ist, aber ich glaube, bei DuckTales erzählt sie immer wieder, dass sie da gespielt hat, ist sie nicht weitergekommen und dann ist sie irgendwann in der Nacht aufgestanden, wusste, jetzt geht's weiter. Die Geschichte erzählt sie mir immer wieder.
Okay, krass, ja.
Und das macht ja auch was mit dem Gehirn dann, ne?
Ja.
Also das regt ja auch an.
Definitiv.
Und wenn ich das so abkürzen kann, ist natürlich schlecht.
Das ist halt auch ein Punkt bei Spielen. Ne? Spiele sind sehr stark auch immer in Verruf geraten, auch gerade jetzt, sag ich mal, gewalttätige Spiele. Ich habe das schon immer für mich bewertet als Spiele können echt dir auch was Positives bewirken, nämlich Problemlösungskompetenz und auch Sprachvermittlung. Ne? Ich erinnere mich Resident Evil, da habe ich auch ein bisschen Englisch von gelernt, ne? Weil die Tonspur war auch auf Englisch damals. Und
was sagen die da? Rest in Pieces?
Also das war lustig, weil Umbrella, das war ein relativ Corporate. Schlechter Dialog. Ne? Ja. Also, you were almost a Jill Sandwich, sagt Barry da an einer Stelle. Und das ist halt schon sehr gestelzt und wirklich, also amateurhaft eigentlich synchronisiert, aber nichtsdestotrotz als Kind hast du das.
Aber mittlerweile,
war das ja ein Wahnsinn. Wenn du dir, und jetzt mittlerweile ist es halt Hochglanzproduktion. Und
Red Dead Redemption, die anguckst, ja. Teil 2 oder so, die Dialoge, das ist schon richtig, da bist du wirklich im Wilden Westen wieder angekommen. Also ich glaube, wir müssen mal eine Folge über Computerspiele machen.
Das machen wir auf jeden Fall. Also da, wo wir nochmal tiefer einsteigen und auch ein bisschen die Historie und die Zukunft uns angucken, technologisch gesehen, weil ich glaube, das Thema Grafik wird auch weiterhin eine Rolle spielen, aber nicht nur. Ne? Also ich habe jetzt gestern kam, glaube ich, ein Trailer raus über The Witcher 4, glaube ich.
Ja.
Ich hoffe, das war kein Fake. Nee,
das ist,
ne?
Ich habe ihn auch gesehen.
Als ich das erstmal gesehen habe, dachte, okay, da hat jemand mit VO3 jetzt ein Video erzählt, aber es war tatsächlich und sieht ziemlich gut aus. Aber wir sehen ja auch einen Trend zu so unterschiedlichen Kunststilen und so. Ne? Also dieses ganze Thema Pixel Art, was ja ursprünglich eine technologische Hürde war, dass man halt einfach so eine niedrige Auflösung hatte, ist halt jetzt zum Stilmittel, zur Kunst geworden, die man damit erzeugt.
Comic-Stil und so bei Computerspielen.
Genau,
also eigentlich wieder so diesen Independent-Look reinzubekommen, um mehr den Fokus auf das inhaltliche, künstlerische zu bekommen, finde ich gut. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal über so übergeordnete Themen sprechen. Wir hatten ja schon das Thema KI-Algorithmus, also im Prinzip, dass man da schon so eine halbe Diktatur befürchten muss, weil wo es einfach nur um Sichtbarkeit geht. Es geht nicht um Tiefe, es geht wirklich um diese Attention Economy.
Ich glaube auch, dass wir tatsächlich mittelfristig Filter sehen werden, also KI-basierte Filter, die wirklich nur noch die Dinge an uns ranlassen, die uns sozusagen gut tun oder uns nicht zerstören.
Ja gut, das ist
jetzt
der KI-Algorithmus. Oder
ja, aber nein, das wird ein Produkt sein, das wird eine Marke, da werden Leute Geld für bezahlen, damit man halt sich schützt davor. Genauso wie wir jetzt Adblocker haben oder sonst was, werden wir wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, in 10 Jahren lässt du einen Menschen nicht mehr ohne diesen Schutz ins Internet.
Ja, auf alle Fälle der Wust, die dort entsteht, und wird das schwierig. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich auch nochmal ganz kurz ansprechen wollen würde, nämlich das Thema Mental Health. Bei diesem ganzen Entertainment, was ja sehr digital, sehr präsent ist, das gibt's ja auch viele Utopien, wo praktisch du ständig Entertainment hast. Ne? Also das ist ja schon verrückt und ich glaube, da gibt's echt eine Suchtentwicklung auf beiden Seiten. Also ich glaube einmal auf der Seite der Creator, also auch diesen Wunsch, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und dann immer mehr. Also ich hab da mal so eine Doku über Influencer gesehen, die haben berichtet aus ihrem Urlaub, die haben ihren Urlaub abgebrochen, weil sie irgendwie 20 Follower verloren haben währenddessen, weil sie irgendwas gepostet haben, was irgendwelche Leute nicht gut fanden, haben die ihren Urlaub abgebrochen. Also dieser ganze Urlaub war eigentlich nur da, um Content zu createn. Also ich glaube, das ist die eine Seite, die echt nicht gut ist in der Entwicklung. Auf der anderen Seite, diese Algorithmen haben nur ein einziges Ziel und deswegen auch die Shorts und so, dass du weiter guckst und dass du dran bleibst. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was, ja, da würde ich mir tatsächlich eher auch mal einen Schutz oder irgendeinen Mechanismus wünschen, wie man das verhindern kann. Ich glaube, dass jeder persönlich dieses Gefühl schon bekommt, das ist wie mit der Chipspackung. Wenn du dann anfängst, hörst du nicht auf und du musst irgendwie ein Gefühl bekommen dafür. Und offensichtlich sind wir Menschen da sehr leicht zu verführen, gerade mit solchen 10-Sekunden Videos, da immer, na, eins noch, dann gucke ich da noch und swipe nochmal in die Richtung. Also das sehe ich schon als großes gesundheitliches Problem.
Ja. Also sicherlich. Also das klingt auf jeden Fall nicht nach etwas, wo man sich drauf freut. Ne? Also den Urlaub abzubrechen, weil man Follower verliert, das klingt ja erstmal verrückt, komplett, ne? Banane. Aber ich kann es natürlich schon nachvollziehen, dass man sich da auch reinsteigert.
Das ist Stress. Das ist Stress.
Es ist, ja genau, es ist Stress. Es ist dann, du hast das Gefühl, dass das sind ja sozusagen deine Arbeitgeber, ja. Die dich gerade da rauskicken. Ja. Ich sehe bei dem ganzen Thema halt natürlich einen großen Trend auch noch, den ich eher positiv sehe. Nämlich, ich spreche ja auch das ein oder andere Mal von Hyper-Personalization und das ist hier beim Entertainment schon so, ne? Also wir werden immer mehr personalisierte Inhalte bekommen. Ich weiß nicht, ob es bei Musik und Film am Ende wünschenswert ist. Wo ich das aber cool finde, ist bei, sag ich mal, eher Dingen, wo du dir jetzt nicht rein Unterhaltungskontent anguckst, sondern viele Leute auf YouTube machen ja sehr spezifischen, sehr nischigen Content. Mhm. Ne? Und das ist etwas, ich sage immer, es gibt halt 8 Milliarden Menschen und es gibt immer genug Menschen, die sich für eine ganz bestimmte Nische interessieren. Und das sehen wir jetzt mit YouTube sehr, sehr krass. Es gibt eigentlich zu jedem Thema eine Community. Du kannst ja. Bei jedem Thema sehr tief in ein Rabbit Hole abtauchen und dich sozusagen auch ausleben und entfalten. Und das ist eigentlich eine positive Sache, die ich sehe, weil man da natürlich sich auch voneinander abgrenzt. Also ich glaube, der Markt ist groß genug. Es gibt genug Menschen, die diese Inhalte konsumieren möchten und auch vielleicht interagieren möchten. Ich sehe da natürlich auch die Entwicklung, dass vor 20 Jahren gab es halt den YouTuber noch nicht. Der Beruf hat nicht existiert. Und das ist auch das, wo ich so ein bisschen die Zukunft sehe, nämlich die Berufsbilder werden sich krass verändern. Es werden neue Berufsbilder entstehen. Einige sagen natürlich, wir sind alle übermorgen arbeitslos, weil die KI alles machen wird. Aber Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube einfach, der Mensch an sich strebt oder in der Breite streben die Menschen danach, etwas zu tun, eine Aufgabe zu haben, ein Ziel zu verfolgen. Und ich habe da vor ein paar Tagen auch ein cooles Interview auf YouTube gesehen, wo ein Autor, der jetzt auch ein Startup hat, auch sehr gut darüber gesprochen hat, dass diese menschliche Komponente aus seiner Sicht halt echt überwiegen muss und unabhängig davon, wie gut die KI wird, dass diese Menschlichkeit in allem dem, was wir tun, dass wir vielleicht zunehmend auch merken und zurückkehren zu bestimmten Dingen, die halt diese menschliche Interaktion in den Vordergrund stellen. Und das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen optimistisches Bild, wo wir sagen, okay, vielleicht wird die Welt ein Stück weit wieder menschlicher, vielleicht werden wir mehr ins Theater gehen, mehr Live-Musik hören und weil wir halt einfach genug haben von dem, sag ich mal, am Fließband produzierten Content, der dann halt auch beliebig wird.
Ja, aber dann lass uns doch zum Abschluss ein Thema, das ist, steht so ein bisschen wie der Elefant im Raum, denke ich auch für die Leute, die hier zuhören. Das ist ja das Thema der Urheberrechte, weil die KI kann ja an sich erstmal nichts, sondern die lernt das ja von Menschen. Und da gibt es ja schon einige Fälle, die, glaube ich, zu vielen Diskussionen geführt haben. Ich muss mich auch outen. Mein Sohn, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ist ein riesen Japan-Anime-Fan und insbesondere ein riesen Ghibli-Fan. Also wir mussten schon wirklich über die letzten Jahre alle Filme gucken. Und ich habe schon vor 2 Jahren haben wir schon die ersten KI-Ghibli-Style-Bilder gemacht. Also diese Ghiblification, dass man Bilder nimmt und genau in diesem Look, den dieses Ghibli-Studio macht. Da gibt es ja sehr bekannte Filme wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke als Beispiel oder eben Chihiros Reise, was glaube ich ganz bekannt ist. Und das ist alles in diesem Style dieses Künstlers oder der ist, sagen wir, einer der Gründer, den Hayao Miyazaki. Und das, den erkennt man sofort, diesen Stil. Da gibt es ja wirklich ganz, also fast alle Bilder, auch historische Bilder, wurden jetzt ja in dieser Ghiblification gemacht. Und dann habe ich mich natürlich beschäftigt, weil habe ich mich dann gefragt, ja, ist das dann wirklich so kritisch und wieso lassen die das zu? Aber es ist tatsächlich so, in Japan haben die ein sehr lockeres Gesetz seit 2019, was das Trainieren von KI mit gerade das Land der Animes und Mangas, ne, erlaubt. Also du kannst praktisch alles trainieren. Es ist alles erlaubt und es ist eine Grauzone, was du dann damit kommerzialisieren kannst. Aber verwerten, also weiter nutzen, kannst du es definitiv. Aber die Kommerzialisierung steht ja nicht jetzt im Vordergrund, wenn ich jetzt ein Ghibli-Bild mache vom Familienfoto. So hat das ja angefangen, dass der die ersten, so wie wir es auch gemacht haben. Ja, ich habe die bloß nicht gepostet, die Familienfotos. Aber das war wirklich etwas, was wir gemacht haben. Mein Sohn hat sich dann vor 2 Jahren schon eine ganze Tasse gemacht dann mit diesen Bildern, ne, von ihm, wie er da so als Ghibli-Figur ist, weil das natürlich, klar, das spricht die Leute an und es geht halt total super und das ist schon verrückt. Und wenn man sich überlegt, welche Kunst und welche Arbeit da reinsteckt, also Prinzessin Mononoke ist ein toller Film und das ist der letzte Film, der komplett Bild für Bild auf Zelluloid gezeichnet wurde. 140.000 Bilder. Also wirklich handgeschrieben, 4 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß es nicht, wie lange das dann dauert, also ganz verrückt. Und sowas ist natürlich Kunst, ne? Und ja, da man sieht ja auch ein anderes Gefühl aus diesen Bildern. Aber ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob Japan weiter in dieser lockeren Haltung da bleibt. Ich glaube, in anderen Ländern werden wir andere Lösungen finden. Es gibt auch schon Softwarelösungen, wie zum Beispiel Glaze. Das ist eine Software, die macht so einen Schimmer über das Bild. Das erkennst du nicht, aber die KI wird praktisch gestört.
Ich glaube,
und sowas.
Aber das ist halt das.
Ja,
halt
und das ist auch eigentlich schon zu spät dafür, muss man ehrlicherweise sagen.
Was ich interessant finde, was aber gemacht wird, das ist auch, wird gar nicht so sehr an die große Glocke gehängt. Die ganzen Bilder, zumindest von Google, von OpenAI, Runway, glaube ich auch, die haben schon digitale Wasserzeichen.
Genau,
das heißt, die lassen sich schon erkennen.
Die Pflicht wird ja kommen in den nächsten Jahren, das ist ja sicher.
Und natürlich ist das halt, das ist schon ein Riesenthema und ich stehe dem Ganzen halt auch, sag ich mal, sehr, sehr zwiegespalten gegenüber, weil ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. Also die Künstler, mit deren Werken das Ganze trainiert wurde, ohne dass die dafür entlohnt wurden, die haben natürlich jetzt gar nichts erstmal davon. Und das ist schon, ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn ich plötzlich nicht mehr gefragt werde als Künstler, weil die Leute sich diese Bilder selber generieren, dann ist ja meine Erwerbstätigkeit dadurch direkt gefährdet. Wobei ich sogar eher noch glauben würde, dass gerade so einzelne Künstler vielleicht dadurch sogar einen Aufschwung erleben. Ne? Auch jetzt bei Ghibli könnte ich mir vorstellen, dass die Filme
Ich denke, die Filme wurden jetzt deutlich mehr geguckt.
Ne? Also das hat schon durchaus die Möglichkeit zu einer positiven Note. Aber in der Breite natürlich gehen viele Leute dann leer aus. Und das ist halt etwas, was einfach nicht geregelt ist. Und ich weiß auch nicht, ob wir da eine gute, sinnvolle Lösung finden werden. Weil auch technisch, wie soll das funktionieren? Ne? Also wie willst du darstellen, wie viel Prozent von diesem Werk jetzt in dieses KI-generierte Bild eingeflossen sind? Das ist ja gar nicht mehr möglich. Es gibt ja die Urteile in einigen Ländern, die sagen, dass da die Ergebnisse sind, kannst du nicht urheberrechtlich schützen lassen, sofern da nicht ein wesentlicher menschgemachter Anteil drin ist. Und das ist halt natürlich dann auch wieder ein Einfallstor. Ne? Also wenn du die Sachen nicht schützen kannst, dann ist es halt wie der Wilde Westen sozusagen. Ja, bin ich, wie gesagt, zwiegespalten. Das ist so eine kognitive Dissonanz. Ne? Auf der einen Seite nutze ich es halt viel, die Technologien. Vieles auch natürlich, um Memes zu erstellen oder jetzt auch wie bei unseren Gedankenexperimenten, wo wir auch immer eine Videoversion erstellen. Das hätten wir natürlich vor 3 Jahren hätten wir das gar nicht gemacht. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, zu jedem Gedankenexperiment ein Video zu erstellen. Wäre ja gar nicht, also, wir hätten nicht die finanziellen Mittel gehabt, um das zu stemmen. Und jetzt ist es halt einfach, sind es halt einfach ein, zwei Leute, die sich ein bisschen hinsetzen, da die Sachen erzeugen. Ich glaube, wir können da auch noch in der Qualität nochmal steigern.
Ich wollte gerade sagen, in 3 Jahren gucken wir da drauf und sagen, oh mein Gott.
Genau, nein, das ist ja jetzt schon so. Also guck dir mal das erste Gedankenexperiment an, das ist deutlich schlechter einfach in der Qualität als jetzt die aktuellen. Und wenn wir jetzt Google Veo 3 haben werden, wird es halt nochmal krasser sein. Ne? Und natürlich, da merkt man auch wieder, man muss schon immer noch Arbeit reinstecken. Man muss auch überlegen, was will ich denn zeigen? Wie will ich das denn darstellen? Aber das ist etwas, das war vor ein paar Jahren nicht möglich. Und ich glaube, das, was du erwähnt hast, nämlich, dass jetzt einige Leute plötzlich befähigt werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich machen wollen. Kreative Leute, schöpferische Leute, die vorher einfach nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Und ich glaube, das werden wir schon sehen. Also so Independent-Künstler, Independent-Filme, die dann halt vielleicht weitestgehend mit KI erzeugt wurden, aber die uns vielleicht doch aus den Socken hauen, weil eine Person dahinter offensichtlich eine krasse Vision hatte und eine gute Story zu erzählen hat.
Ja, krasse Folge wieder. Also etwas.
Ich könnte da jetzt auch noch 5 Stunden reden.
Könnten wir wahrscheinlich stundenlang machen, ne? Das ist so ein richtiges, eher so ein Gespräch.
Aber bevor wir jetzt Schluss machen, was ist denn mit dem Thema Podcast? Ich meine, wir sind ja auch direkt davon betroffen.
Auf alle Fälle. Also Podcast ist natürlich ein spannendes Thema, auch gerade vor dem ganzen Hintergrund, dass mittlerweile Podcasts haben mittlerweile das Radio abgelöst. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich habe auch mal eine Zahl gesehen, dass irgendwie schon um die 20 Millionen Menschen regelmäßig in Deutschland Podcasts hören. Wir haben auf alle Fälle noch Luft nach oben bei unseren Abonnenten.
Ja, da gibt es noch deutlich Luft nach oben.
Also da gibt es noch Potenzial und ich denke, durch die ganzen technischen Errungenschaften, wie auch AirPods, die man immer dabei hat, man kann es überall hören, beim Staubsaugen sogar, also man hat das überall mit dabei. Es ist auch in jedes System irgendwie, sind die Plattform integriert, in jedem Handy kannst du dir die App runterladen. Also der Zugang ist einfach so einfach und man hat da auch eine hohe Diversität, was du dir anhören kannst. Ja. Also ich glaube, das ist noch mega im Kommen, das ganze Thema. Und man kann sich natürlich seinen eigenen Podcast auch selber KI generieren. Ne? Also du hast dir da auch schon Gedanken gemacht, Notebook LM, da kann ich mir auch News praktisch zusammenfassen lassen, vorlesen lassen.
Ich habe mir meine eigene App gebaut tatsächlich.
Ja, genau. Also das ist,
gibt's auch auf GitHub, also den Link kann ich posten zum Repo.
Kannst du hier posten, so
für die ein bisschen technisch KI-Podcast veranlagt sind, könnt ihr euch mal installieren und ausprobieren, wie ihr euch den Newsartikel automatisch in Sprache umwandeln lassen könnt.
Ja, und ich denke auch sowas wie automatische Übersetzungen an andere Sprachen wird spannend. Also momentan kannst du nur Deutsch und Englisch, also ich nur Deutsch Deutsch und Englisch, du kannst auch Spanisch, aber das ist, glaube ich, ein großes Thema.
Wichtiges Thema, das wollte ich noch ansprechen, nämlich das Thema Synchronisation. Das ist natürlich jetzt auch erstmal gefühlt ein gefährdeter Markt. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis das sich dann so in der Breite durchsetzt. Aber du wirst das ja auch noch kennen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es in Rumänien auch so war. Nämlich ich kenne ja viel, wie es in Polen früher war. Und zwar, da gibt's halt im Fernsehen keine Synchronisation. Da gibt's den Lektor, der also ein Mann, der sozusagen drüber spricht über alles, was die Charaktere sagen. Du hörst im Hintergrund noch das Englische mit Lautstärke, die reduziert ist. Und das spricht halt die ganze Zeit mit monotonem Ton der gleiche Mann drüber. Ich erinnere mich hier, The Frighteners, dann wird der Titel eingeblendet und dann kommt Pscherajace.
Ja, oder Untertitel. Ne? Wir sind in Deutschland da verwöhnt. Ne? Es gibt gar nicht so viele Länder, die so krass synchronisieren. Also Deutschland gehört...
Spanien, Italien sind da noch sehr weit sind, oben.
Das ist ja auch alles synchronisiert. In Holland zum Beispiel, wenn man da ist, da ist auch
genau, nordische Länder auch gar nicht. Und meine Theorie, ich habe nie Studien zu gelesen, aber das habe ich schon immer die Theorie gehabt, dass das halt einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie gut die Bevölkerung dann Englisch spricht. Natürlich. Und in Schweden, in Dänemark, in den Niederlanden sprechen die halt super gut. Also auch ältere Generationen sprechen da super gutes Englisch. Das ist natürlich dann auch, ne? Ich glaube, es wird immer internationaler, immer mehr Menschen gucken auch, sag ich mal, Originalversion. Aber Synchronisation ist auch schon irgendwie ein Kulturgut, muss ich sagen. Und wenn jetzt plötzlich Länder in den Geschmack kommen, vielleicht doch kostengünstig synchronisieren zu können, Werke, auch in die andere Richtung. Ne? Ich denke immer so dran, ich würde eigentlich ganz gerne mal eine englische Version von Bang Boom Bang erstellen, weil der Film ist so cool. Und ich glaube, im Ausland würde der auch gut ankommen, wenn denn da eine englische Version verfügbar wäre, manche Leute sind halt lesefaul und mögen keine Filme mit Untertiteln.
Ne? Ja, und die Leute unterschätzen, Synchronisation ist Schauspiel. Ne? Also
absolut.
Deswegen, also klar, mit KI kann man, glaube ich, super irgendwelche Dokumentarfilme synchronisieren, aber jetzt wirklich, wo ich die Pointe setzen muss und dergleichen, das ist bis jetzt
ja aber auch Handwerk. Da wäre ich vorsichtig, weil, also ich bin da echt vorsichtig, wenn die das nehmen als Ziel und die Modelle daraufhin optimieren, dann kommen die schon echt in Sphären, wo sowas dann möglich wird. Ne? Das ist einfach nur eine Frage der, sag ich mal, des besseren UIs, dass du halt für wortgenau da Tonhöhe und Emotionen steuern kannst. Das wird auf jeden Fall kommen. Also da
definitiv.
Dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken.
Das ist nicht die einfachste Aufgabe, die ich mir jetzt nehmen würde, wenn ich mit KI Geld verdienen wollen würde, jetzt die Synchronisation, sag ich mal, von so Spielfilmen komplett durchzufahren. Also da glaube ich schon, dass das schon schwieriger ist. Aber wer weiß, müsste man, wenn man ans Bild noch mit ansetzt, da die Lippensynchronisation noch mit anpassen kann, dann wird das natürlich eine Geschichte draus, ne? Die funktioniert.
Definitiv. Weil das ist dann etwas, was wir auch nicht hatten, ne?
Also, ja, definitiv. Na, super.
Ich glaube, wie gesagt, ne, das Thema ist so ergiebig, wir könnten da echt Ewigkeiten weiter drüber sprechen, aber wir nehmen uns das auf jeden Fall nochmal für zukünftige Folgen vor, insbesondere das Thema Videospiele. Und wir hoffen, dass wir jetzt nicht zu nerdig geworden sind für euch und da zu stark in unsere Rabbit Holes abgetaucht sind. Lasst uns gerne Kommentare wie immer da, was ihr darüber denkt. Was haltet ihr von KI-erzeugten Songs, von KI-erzeugten Filmen? Ist das etwas, worauf ihr euch freut, wovor ihr Angst habt, was ihr komplett kategorisch für euch ausschließt? Und wie seht ihr grundsätzlich die Entwicklung im Bereich Entertainment? Ist euch das auch schon aufgefallen? Guckt ihr vielleicht weniger Filme? Seid ihr eher auf Shorts umgestiegen oder versucht ihr, wie ich, das auch komplett zu vermeiden?
Ja, und ich glaube, ich kann man auch festhalten, bei dem ganzen KI-Zauber, über den wir hier sprechen und den ganzen immersiven Welten und den perfekten Vorhersagen des Geschmacks, ich glaube, gutes Entertainment ist heute auch noch Handwerk.
Ich werde dich bis ans andere Ende der Galaxis jagen und dich vernichten.
Und egal ob Drehbuch, Kamera, Sounddesign, Bühnenlicht, am Ende sind es oft noch Menschen, die das möglich machen. Und wir wissen, wer sein Handwerk gut beherrscht, der hat auch in Zukunft in der Regel auch immer noch einen verdammt guten und sicheren Job.
Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es heißt Out of Time. Macht's gut.
Ja, und lasst euch nicht vom Lichtschwert von Tommy köpfen. Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.